Mord, Raub, Fälschung. Heute beschäftigen wir uns mit wahrhaft kriminellen Taten bei Hinter der Geschichte und wir werfen einen Blick darauf, wie diese Delikte unser Bild von der Vergangenheit prägen, aber auch unsere Arbeit als Content Creators und Geschichtsvermittler prägen. Daneben gibt es natürlich auch ein paar aktuelle News zu besprechen. Hier richten wir unseren Blick vor allem gen Italien und England. Und mein Name ist Marvin. Ich bin eine Hälfte des Geschichtspodcasts Epochentrotter und ich rede am heutigen Abend natürlich nicht im Pluralis Majestatis, sondern habe zwei wunderbare Co-Podcasten da an meiner Seite. Und in diesem Sinne darf ich zunächst Kati von Stories of Austria begrüßen. Hallo Kati, schön, dass du heute Abend mit dabei bist.
Ja, hallo Marvin, hallo Jan, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon total auf unsere heutigen Themen. Bin schon gespannt, über was wir alles so quatschen werden.
Sehr gut. Und ja, du hast es mir jetzt quasi schon vorweggenommen, aber das ist nicht schlimm. Das Trio wird natürlich komplettiert heute von Jan, der den Podcast Böses Blut produziert. Hallo Jan, schön, dass auch du mit dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo Marvin, hallo Kati, alle, die zuhören, natürlich auch ein herzliches Hallo und die Spannung ist ganz meinerseits.
Und wer Hinter der Geschichte noch nicht kennt, dem sei gesagt, dass ich in diesem Format etwa alle 4 Wochen Geschichtspodcasts aus Deutschland, Österreich und auch der Schweiz treffen, um darüber zu sprechen, was sie gerade so bewegt. Also sei es historisch in unseren Recherchen, aber auch im Leben eben als Podcaster oder Geschichtscreator. Und wir blicken also hinter die Kulissen, hinter die Geschichte. Und ihr findet die jeweiligen Podcast-Folgen immer bei den Beteiligten, die an der Folge auch eben mitgewirkt haben. Also bei dieser Folge wird es da entsprechend hochgeladen bei Stories of Austria, Böses Blut und Epochentrotter, aber eben auch im eigens erstellten Podcast-Feed Hinter der Geschichte. Den findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und der ein oder andere denkt sich jetzt vielleicht, halt stopp, die Folgen mit Marvin und Kati, die habe ich doch schon gehört, aber irgendwie fehlen mir da ein paar Folgen. Ja, dann liegt das genau daran, dass Kati und ich an den anderen Folgen eben nicht beteiligt waren und das deswegen nicht in unseren jeweiligen Podcasts hochgeladen wurde. Und wenn ihr diese Folgen mit natürlich auch weiteren spannenden Podcasts und Themen nachholen wollt, dann ist dieser Hinter der Geschichte-Feed genau eure Adresse, um das nachzuholen. Da findet ihr alle Folgen, alle vergangenen Folgen und auch alle zukünftigen Folgen und damit auch genug des Vorgeplänkels. Kati und mich kennt man jetzt aus diesem Format schon. Jan, der ein oder andere kennt dich vielleicht schon von der Goldenen Schindel. Ganz viele kennen dich natürlich schon auch aus deinem eigenen Podcast Böses Blut. Aber für all diejenigen unter uns, die jetzt noch eine Wissenslücke haben, wo kommst du so her? Was beschäftigt dich? Was treibst du so im Podcast Böses Blut?
Ja, also wo komme ich her? Ich komme aus dem wunderschönen Schwäbisch Hall im Osten von Baden-Württemberg. Ich bin, sag ganz gerne, irgendwie so ein bisschen Self-Made-Historiker, also kein studierter Historiker, beschäftige mich aber mittlerweile seit, naja, so 15 Jahren beruflich, würde ich sagen, tatsächlich mit der Materie im Bereich der Regionalgeschichte, habe längere Zeit auch fürs Landesarchiv in Baden-Württemberg gearbeitet. Mittlerweile bin ich rein freiberuflich unterwegs, mache sehr viel im Bereich der historischen Bildungsarbeit. Das sind so Lesekurse zum Beispiel, historische Schriften lesen lernen und Kurse für Familienforscher und dergleichen mehr. Hab eine Handvoll Bücher geschrieben, aktuell gerade auch ein ganz schönes regionalhistorisches Projekt abgeschlossen, wo ich als Herausgeber mit tätig war. Und es interessiert euch jetzt alles überhaupt nicht, weil wir über Podcasts
Doch.
Reden möchten.
Ja, nein. Ja.
bin jetzt seit Oktober, also jetzt ein knappes Jahr mit Böses Blut eben mit dabei. Ist mein Steckenpferdthema schon seit längerer Zeit, war auch in meinen Büchern eben das Thema historische Kriminalität und Justiz. Bei Böses Blut verhält sich so, dass ich mich auseinandersetze mit Fällen, die sich entweder im 19. oder im 20. Jahrhundert zugetragen haben, meistens so im oder eigentlich bisher immer im deutschen Sprach- und Rechtsraum. Tatsächlich, Kati, wir müssen irgendwann mal unbedingt ins Gespräch kommen. Also ich hätte da so einen tollen grenzübergreifenden Fall von, natürlich ist es ein Deutscher, ja, der nach Österreich kommt und schlimme Dinge tut, nicht andersrum.
Ich wollte ja sagen, das hätte es andersrum auch schon mal geben.
Wirklich, ja, okay, gut, na gut. Wenn du das sagst, ich wollte jetzt nicht so uncharmant drüber kommen. aber nein, aber der deutsche Rechtsraum ist eben bei mir so das Hauptgebiet. Ich probiere dort Fälle zu erzählen, die natürlich schon so ein bisschen, natürlich das, was True Crimer dann eben halt toll finden, wenn ein bisschen Blut fließt und so weiter. Aber es müssen jetzt bei mir nicht unbedingt immer die aller spektakulärsten und außergewöhnlichsten Fälle sein, sondern ich benutze die immer so ein bisschen als Vehikel, um Sozialgeschichte zu erzählen. Damit kommen wir alle 3 Wochen raus, überall, wo es Podcasts gibt.
Sehr cool, sehr spannend. Hm. Ja, die Mordfälle und was auch immer für Kriminaldelikte, die werden uns am heutigen Abend ja noch weiter auch begleiten. Das ist irgendwie so das große Hauptthema, würde ich fast sagen, was wir uns heute hier gesetzt haben. Vielleicht, Kathi, noch der Blick gen Österreich, abseits von Kriminalfällen. Was beschäftigt dich gerade im Bereich Podcasts oder auch, du bist ja auch auf anderen Plattformen unterwegs, YouTube, Instagram?
Ja, deswegen, also ich tue mich da immer so schwer, mich zu fokussieren, weil es so viel los ist, gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber jetzt halt gerade bei mir, also wenn ich da gleich das Thema reinschmeißen darf, ich finde es so krass, was KI gerade alles macht. Und ich empfinde das nicht nur als Hilfe momentan, sondern leider auch ein bisschen als Bedrohung, weil ich halt mitbekommen habe, dass sehr viele so, gerade auch im historischen, so Doku-Kontext, so KI-Videos jetzt einfach erstellt werden und die teilweise einfach nur Blödsinn verzapfen. Also keine Ahnung, wo die Infos herziehen. Wahrscheinlich irgendwie halt einfach so aus dem Internet. Dann liest es so eine KI-Stimme vor, dann kommen da irgendwelche KI-Bilder. Und zum Beispiel, ich habe mir so ein österreichisches Video halt angeschaut und dann reden die über Schönbrunn und sie zeigen irgendeine Festung in der Schweiz und dann irgendwas in Liechtenstein und so. Also das passt alles auch gar nicht mehr zusammen. Und dann habe ich mir mal so die Kommentare angeschaut und da waren schon viele, die dann drunter geschrieben hat, na schade, das ist ja alles nur KI. Und andere wieder, die drunter geschrieben haben, oh, eine sehr angenehme Stimme, danke für die tolle Ausführung. Ich bin da total verwirrt.
Ja. Also das Thema ist mir tatsächlich in letzter Zeit auch einmal wirklich aufgestoßen bei einem auch Podcast, ja, den ich im Grunde genommen wirklich sehr, sehr schätze. Ich muss den Namen jetzt, glaube ich, jetzt nicht rausposaunen, aber wo mir einfach auch aufgefallen ist, also zum einen, dass sie schon mal allein von ihren Episodenbildchen angefangen haben, mit KI zu arbeiten, die auch richtig kacke aussieht. Oder halt richtig wie KI aussieht, ja, und das Zweite, das, was du gerade auch gesagt hast, dass die Stimme tatsächlich da irgendwie mittlerweile hauptsächlich auch KI generiert wird. Und ich habe mir da auch so ein bisschen Gedanken tatsächlich dann so drüber gemacht, weil wir geben, also wir arbeiten auch immer mit Fremdstimmen immer noch, weil wir immer relativ lange Zitattexte auch aus irgendwelchen Kriminalakten und so weiter mit reinnehmen. Und ich habe gedacht so, ey, ich könnte mir da echt auch einen richtig schlanken Fuß machen, ja. Das wäre natürlich irgendwie eine unglaubliche Arbeitserleichterung, die man da sich irgendwie machen könnte. Und auf der anderen Seite hatte ich dann einen Sprecher hier auch tatsächlich dabei, der Schauspieler tatsächlich ist und der einfach da auch auf diese ganzen Problematiken einfach auch drauf hingewiesen hat und der sich tatsächlich von mir auch schriftlich sogar, obwohl wir befreundet sind, aber gegeben hat irgendwo, dass wir also seine Stimme auf keinen Fall irgendwie zur Einspeisung in KI nutzen werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's so, also ich habe da großes Bauchweh und werde da irgendwie, so gut ich irgend kann, die Finger davon lassen.
Ja, das eine ist natürlich jetzt die schon angesprochene Urheberrechtsthematik jetzt im Bereich der Stimme. Ich darf bei Kathi schon mal so viel teasern, dass das uns auch noch anderweitig gleich begleiten wird. Aber um gerade noch auf der generellen Ebene zu bleiben, also es ist, glaube ich, vollkommen verständlich oder auch einfach naheliegend, jetzt mal unabhängig davon, dass der Inhalt nicht immer so sonderlich qualitätsvoll ist, dass da natürlich binnen von Sekunden oder sagen wir mal mit Blick auf die Rechenleistung binnen Minuten 90-minütige Dokus irgendwie rausgerendert werden, die dann einfach bei YouTube hochgeladen werden, wo unser eins ja teilweise Tage, teilweise Wochen an einzelnen Folgen oder Content Pieces, was auch immer es dann ist, sitzt und das einfach von der reinen Quantität da ist schon sehr problematisch wird, weil da natürlich auch viele, glaube ich, gerade das leichte Geld wittern. Also so, ja, ich produziere da mal ein bisschen was mit KI, lade das auf YouTube hoch und dann werde ich vermutlich ganz schnell ganz reich. Das ist ja in den meisten Fällen gar nicht so. Also der Joey von Medieval, Geschichts-YouTuber, der da ja vor allen Dingen zu den Templern und auch zu Verschwörungsmythen unterwegs ist, der hatte das mal sehr exemplarisch an einem Inhaltsformat quasi aufgemacht. Das ist so, wie war das, wenn du in der Zeit zurückreisen würdest und dir würde ein Tempelritter begegnen, du wärst innerhalb von 2 Minuten tot, weil der dich natürlich sofort übermannen und töten und keine Ahnung was würde. Und er hat in einer sehr tiefgehenden Recherche auch aufgezeigt, wie diese Idee dutzendfach letztendlich über Monate hinweg immer wieder bei YouTube aufschien. Und klar, eines dieser Videos hatte dann auch irgendwie ein paar 10.000 Klicks, aber die allermeisten waren nur im dreistelligen, vielleicht im vierstelligen Bereich. Also jetzt nichts, womit man zumindest bei YouTube irgendwie groß reich mit werden würde. Also da werden im Zweifelsfall auch viele enttäuscht. Aber so oder so, allein die Tatsache, dass allein dieses eine Video über mehrere Wochen hinweg dann in, ich sag mal, 2 oder 3 dutzendfache Ausführungen einfach auf YouTube gespült wird, wo ja wir dann im Vergleich eine Folge in der Zeit hochladen würden, zeigt, glaube ich, schon einfach diese Problematik auf, die diese Flut einfach mit sich bringt. Und ja, und dann natürlich die inhaltliche Ebene. Das ist natürlich, glaube ich, so das nächste Problem, dass da einfach auch nicht so unbedingt der beste Inhalt generiert wird. Und ich glaube, wir sind inzwischen auch nachgewiesenermaßen an dem Punkt, wo KI sich schon wieder teilweise selber füttert, also wo schlechte KI-Videos oder Inhalte dann wieder genutzt werden, um quasi die KI, die nächste Generation zu speisen. macht's nicht unbedingt besser. Aber ja, wir haben ein. Ist mein Internet noch da?
Oh nein, unser Moderator ist weg. Die KI hat ihn abgedreht, bevor er
Ja,
weiterreden konnte.
wahrscheinlich, ja. Lästerhaftes Gespräch über KI mit.
Sofort unterbunden.
Ja. Aber was waren jetzt deine konkrete Erfahrung, weil du es gerade so als so ein Top-Thema angesprochen hast? Oh, Marvin
Ist wieder da.
Marvin, er bewegt
Hi,
sich, es bewegt
ja.
sich.
Keine Ahnung,
Hi,
was da
ja.
los war. Irgendwie
Ja.
Internetverbindung gesponnen.
Passiert.
Ja, weil der Jan jetzt gefragt hat, also was jetzt da konkret bei mir war, also wenn ich das kurz mal da teilen darf, weil ich glaube, das betrifft ja wirklich ganz viele, die so Geschichtspodcasts machen, weil wir unsere Infos halt einfach, die wir uns hart erarbeiten und recherchieren, ins Internet stellen und da kann die einfach jeder verwenden. Und deswegen vielleicht jeder, der das hört, der auch in dem Feld arbeitet, habt einfach ein bisschen ein Auge drauf, sagt es auch eurer Community, weil die kriegen ja auch solche Sachen dann angezeigt natürlich, wenn die sich sowas anhören. Vergleichbare Inhalte, wenn denen sowas auffällt, dass etwas sehr augenscheinlich ähnlich ist wie eure Inhalte, dass sie euch das mal weiterleiten. Denn ich bin nur deswegen draufgekommen, weil wirklich eine sehr aufmerksame Zuschauerin von meinem YouTube-Kanal mir einen Link zu einem anderen YouTube-Video weitergeleitet hat und sie hat halt gemeint, Kathi, schau dir das mal an, das klingt extrem nach dir. Dann mache ich dieses Video auf und Tatsache, also das war halt wirklich wieder so ein reiner KI-Kanal. KI-Stimme, KI-Bilder, wahrscheinlich KI-generiertes Skript. Und es war halt einfach jenes Videothema, zu dem ich gerade monatelang recherchiert hatte, weil es sowas noch nicht gab in dem Ausmaß auf YouTube. Zu eben dem Thema Mary Bachelor. Und das ist halt die Geliebte vom österreichischen Kronprinz Rudolf gewesen, die sich mit ihm das Leben genommen hat. Und ich habe halt mal zu ihrem Leben recherchiert und nicht immer nur zu seinem. Und da ein einstündiges YouTube-Video gemacht und 4 Tage später war auf einmal auch ein einstündiges YouTube-Video eben auf diesem KI-Kanal. Und ich höre mir das an und es war kein Satz in Wortlaut gleich wie meiner, aber es war der exakt selbe Aufbau. Also wenn ich das eine Zitat, das nicht im Internet kursiert, das wirklich aus Büchern stammt, Briefen und so weiter und so fort, ich lese das ganze Zitat vor, da kommt's zusammengefasst. Dann spreche ich danach über die Mutter, dann kommt irgendwas über die Mutter. Dann spreche ich über eine Reise nach England, dann kommt das über eine Reise nach England. Und das eine Stunde. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das ein Zufall war. Und dann bin ich ja noch so nett und melde das Video nicht sofort, sondern schreib dem einen Kommentar. Und schreib halt, du, sorry, wie kann das sein, dass das so sehr ähnlich ist zu meinem Video? Was sind denn deine Quellen? Und er schreibt mir einfach zurück, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir dieselben Quellen verwenden. Ist ja so historisch alles sehr ähnlich zu dem Thema. Und dann bin ich echt wütend geworden, weil ich habe dann geschrieben, ja, du verwendest nämlich mich als Quelle. Höchstwahrscheinlich hast du irgendwie das KI irgendwas ChatGPT verwendet oder so. Und das hat die Infos aus dem Internet gezogen, hat halt mein Skript genommen und das einfach verwurstet. Aber bitte, das geht nicht. Das ist 1:1 meins. Kannst du das runternehmen? Dann hat er mich noch irgendwie beschimpft und gesagt, dass ich total unkollegial bin. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ich hab, weiß nicht, wie er diesen Kollegenstatus meint. Der ist anonym. Mhm. Keine Ahnung. Und ich finde es auch nicht kollegial, von anderen Leuten die Konzepte zu klauen und sie dann als eigene auszugeben. Ja. Und dann hat er das Video auf privat gestellt. Also es ist noch da. Es ist aber privat. Es ist seither nicht mehr online gegangen. Und ja, jetzt habe ich halt einfach die Befürchtung, dass sowas, also dass das jetzt ein Fall von sehr, 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 sehr vielen war, von denen wir halt gar nichts mitbekommen.
Ja, gut möglich. Also bin ich mal gespannt, wie es bei dir noch weitergeht. Aber wenn das dann auf privat gestellt war, dann konntest du es auch nicht mehr melden, oder?
Richtig.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich ärgerlich dann, aber die Gefahr ist natürlich, dass er einfach den nächsten Account aufmacht und es dann da wieder hochlädt und man kriegt es halt mit oder halt nicht. Aber ich glaube, der Hinweis mit unseren Communities ist da sehr wichtig, weil ja, wenn, also wir haben das teilweise festgestellt, wir veröffentlichen ja auch auf, also vor allen Dingen auf YouTube funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Da veröffentlichen wir unsere Podcasts von Epochentrotter ja auch. Es ist lange nicht unser Hauptkanal. Es ist so, falls jemand was anderes nicht benutzt, dann kann er da mal reinschauen. Und es hatte sich durch einen dummen Zufall ergeben, tatsächlich, dass André von Geschichtsfenster irgendwie 3 oder 4 Wochen vor uns eine Folge zur Goldenen Bulle hochgeladen hatte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber schon ein Interview zur Goldenen Bulle aufgenommen. Also es geht dann auch thematisch in unterschiedliche Richtungen. Aber für unsere Verhältnisse hat dieses Video gut performt, weil vermutlich vielen Zuschauern von Geschichtsfenster, die dieses Video zur Goldenen Bulle gesehen haben, dann auch unser Video vorgeschlagen wurde, weil YouTube sich denkt, ah, die Leute interessieren sich für die Goldene Bulle. Und da war das jetzt quasi ein Positivbeispiel, auch weil wir da natürlich unterschiedliche Aspekte jeweils beleuchtet haben. Aber das greift natürlich genauso für deinen Fall. Wenn sie dein Video gesehen haben und thematisch kommt dann so ein gefälschtes Video, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass deinen Zuschauenden auch genau das dann angezeigt wird. Über den YouTube-Support oder so bist du jetzt aber noch nicht gegangen. Also
Nein, das nicht, weil das Video war ja weg. Aber Entschuldigung, ich muss ganz kurz einhaken. Mir ist genau dasselbe mit den Videos von euch zwei passiert, mit der Goldenen Bulle. Ah. Ich habe auch gerade recherchiert, weil bei mir ist ja immer das Thema auf meinem Kanal, ich mache ja sehr viel immer mit Frauengeschichte und da spalten sich ja die Geister, ob man Maria Theresia Kaiserin nennen darf. Und ich wollte die originale Goldene Bulle mal lesen, um nachzuschauen und habe als Hintergrundinfos dann ein YouTube-Video geschaut. Und dann war genau das der Fall. Zuerst das von André und dann ist deins gekommen oder eures. Okay.
Ja. So kann es dann sein. Schön zu hören, dass das da auch geklappt hat.
Ja, das war super.
Aber ich finde, das wäre jetzt auch dann Kathi vielleicht irgendwie wirklich der gute Aufschlag, irgendwie zu sagen, erzähl uns doch bitte irgendwie, also was müssen wir über Marie Wetscherer wissen, was wir nicht wissen. Bei mir ging es jetzt gerade eben ganz genauso, ehrlich gesagt. Also wenn man so den Fall irgendwie anguckt, es interessiert mich natürlich auch, weil es eigentlich ja auch ein bisschen Kriminalfall letztlich ist oder ein Verschwörungsfall letztlich. Und ich kenne da auch dann halt Kronprinz Rudolf von Ursula Herrmann, glaube ich, hat dieses Buch geschrieben gehabt. Aber über Mary weiß man, glaube ich, immer nur irgendwie, dass sie illegal nochmal ausgegraben wurde. Das ist so mein großer Kenntnis, mein, was bei mir hängen geblieben ist.
Richtig, weil das geht ja dann doch in die modernere Geschichte,
ja, genau,
mit dem Ausgraben. Ja, du, um das kurz zusammenzufassen, also was mich halt fasziniert hat an der Geschichte, also traurig fasziniert einfach, dass... Bin ich noch da? Bei mir steht
ja.
Verbindung wieder herstellen. Okay, passt. Wieso bringt sich ein 17-jähriges Mädchen um? Also einfach dieser Aspekt, was können wir jetzt aus heutiger Sicht noch darüber erfahren? Gibt es da noch Quellen? Und es gibt voll viele Quellen. Also das hat mich wirklich verwundert. Also die Hauptquelle ist ihre Mutter, die nachdem so schändlich wirklich dann mit dem Gedächtnis ihrer Tochter umgegangen wurde und mit ihrem Leichnam, die einfach das alles aufgeschrieben hat. Und sie hat ja die Briefe von ihrer Tochter noch gehabt, also die sie ihrer Freundin geschrieben hat und der Marie Larisch, die die Treffen mit dem Kronprinzen organisiert hat, das war ja alles noch da. Und die Abschiedsbriefe. Also da haben wir eigentlich schon ziemlich viel originale Quellen. Und ich fand das halt total berührend und wirklich erschütternd. Und leider muss ich sagen, das ist etwas, das zieht sich ja bis in die heutige Zeit durch. Jugendliche sind einfach hoch emotionalisierbar. Wenn etwas Dramatisches passiert, ist das gleich unglaublich viel schlimmer. Die sehen dann teilweise keinen Ausweg mehr und sie sind leicht manipulierbar. Und deswegen habe ich mir da einfach gedacht, wow, also das ist wirklich auch aus heutiger Sicht noch total nachvollziehbar. Und ich finde das total schade, dass über die immer nur gesagt wird, ja, das war halt eine von vielen, irgendeine Geliebte. Oder noch schlimmer, die war die, die ihn umgebracht hat, weil da gibt es ja auch wieder so viele Verschwörungstheorien noch. War das jetzt ein Selbstmord oder was? Mord? Und aber was man jetzt wirklich aus den Quellen herausfinden kann, das war eine ganz kurze Episode. Die war eben damals 16, als sie den kennengelernt. Sie sah den Kronprinzen auf einer Veranstaltung, auf einem Pferderennen und war halt schockverliebt. Mich erinnert das auch so an
und
das,
wenn man sich anguckt, wenn man sich anguckt, wie unglaublich gut Kronprinz Rudolf ausgesehen hat. Also ich meine, das ist jetzt wirklich jetzt nicht der, wo du jetzt sagst, so, mein lieber Herr Gesangverein irgendwo, den nehme ich mir aber mal mit irgendwo in, oder?
Ja, aus heutiger Sicht.
Entschuldigung,
ich weiß nicht,
ja, Entschuldigung,
ob das früher
kein Bodyshaming
anders war.
Oder sowas,
ja?
aber Kronprinz Rudolf wäre jetzt nicht irgendwie der, wo man, glaube ich, so sagen würde, boah.
Also ich könnte mir vorstellen, dass extrem viel halt natürlich die Uniform ausmacht. Weil auf den meisten Bildern und so sieht man das ja gar nicht so. Aber das ist ja heute noch so. Sagt man ja, boah, wenn da so ein Mann in Uniform daherkommt und wenn es nur eine Polizistenuniform ist oder so, ist schon gleich ganz anders. Es ist die Aura.
Und ich wollte gerade sagen,
oh,
also
ja.
Also jetzt gar nicht, dass ich sie als Opportunistin darstellen möchte, aber ich glaube, royale Aura und das damit verbundene Selbstbewusstsein, was du ja
absolut
an den Tag legst, weil du weißt, du bist hier einfach der krasseste Typ auf der Veranstaltung, einfach durch deinen Rang, das kann vermutlich auch viel ausmachen.
Ja, absolut. Ich glaube, das war
voll
das.
Das war jetzt nicht so wahnsinnig ernst gemeint. Mein
Anruf, ist gut.
Nein, aber ich fand es gut, dass du es sagst, weil ich habe ja auch ein YouTube-Video zum Kronprinz Rudolf gemacht und da waren voll viele Kommentare so, hä, der sieht ja überhaupt nicht gut aus, also mir gefällt der überhaupt nicht und so. Also ich muss sagen, ich glaube, das sind zwei Dinge. Einerseits natürlich, Geschmäcker verändern sich über die Zeit. Zweitens, bitte, das ist der Kronprinz der Monarchie gewesen. Also der war ja, also das ist ja ein Promi gewesen. Wenn ich den einmal gesehen habe, wahrscheinlich schon, dachten sich alle, oh, wow, der Thronfolger. Und dann war die bitte 16. Also ich denke mir, da kommt einfach viel zusammen. Und die hat sich dann offensichtlich in was hineingeredet. Und zwar ganz extrem. Sie hat sich immer eingebildet, das schreibt sie halt in den Briefen, dass er sie angesehen hat. Und eben, dass da schon die Funken geflogen sind. Wahrscheinlich hat der die nicht einmal bemerkt in der Menge von den Zuschauern oder so. Und dann auf jeden Fall war das schon so offensichtlich, weil die sich dann schon so Kinderfotos vom Kronprinz Rudolf besorgt hat, dass die Mutter mit der unbedingt wegfahren wollte über den Sommer. Und da sind sie nach England gefahren und die Mutter wollte dann schon irgendwie andere Heiratskandidaten arrangieren, da irgendwie aufs Parkett einmal bringen. Und die war dann aber schon komplett verliebt. Und die hat gesagt, nein, sie wird nie wieder einen anderen Mann auch nur anschauen können, nur noch den. Und dann war das eine richtige Obsession. Und die Tragik an der Geschichte war, dass eben die Familie befreundet war mit der Cousine vom Kronprinz Rudolf. Und das war diese Marie Larisch. Und die hat dann wirklich, und das fragt man sich eben auch bis heute, warum hat die das gemacht, ein Treffen arrangiert zwischen den beiden in der Hofburg. Und das steht dann eben auch ganz genau, wann das Datum war. Das war im November desselben Jahres. Also da war ein halbes Jahr dazwischen Schwärmerei, wo die sich nicht kennengelernt haben. Dann war November und bitte im Januar des nächsten Jahres haben sie sich umgebracht gemeinsam. Also das kann auch nicht eine große Liebesgeschichte gewesen sein oder so. Und beim Kronprinz Rudolf ist ja bekannt, dass er sich vorher schon einmal umbringen wollte mit einer anderen Frau, aber die hat halt Nein gesagt. Und jetzt kommt da ein 16-jähriges Mädchen daher, die anscheinend ganz hin und weg war, dass der Kronprinz an sie so eine Anfrage stellt und die hat halt Ja gesagt dann. Und ja, also das ist schon krass. Also man merkt, das ist ganz eine kurze Zeit, wo die auch alles in ihr Tagebuch hineinschreibt. Deswegen wissen wir da so viel drüber. Wir wissen ganz genau, wenn sie das erste Mal miteinander geschlafen haben. Und da schreibt sie dann eben auch, das war auch erst im Jänner. Weil da gab es dann später Theorien, sie hat sich umgebracht, weil sie halt schwanger von ihm war. Das kann ich nicht wissen innerhalb von 2 Wochen. Und jedenfalls schreibt sie dann, jetzt gehört sie halt mit Herz und Körper ihm. Und jetzt muss sie alles tun, was er von ihr verlangt. Ja, und Ende Jänner war es soweit. Und die sind dann da in dieses Jagdschloss gefahren. Da wissen wir bis heute nicht genau, was passiert ist. Nur dann aus den Aufzeichnungen vom Kammerdiener, der anwesend war. Der hat halt die 2 Schüsse gehört. Die Tür war verriegelt. Dann haben sie die Tür aufgebrochen. Und die Mary lag halt auf dem Bett mit zusammengefalteten Händen und hatte den Schuss durch den Kopf. Und der Rudolf saß neben ihr halt zusammengesackt und hatte auch einen Schuss durch den Kopf und den Revolver in der Hand. Ja. Und das war ja natürlich dann halt voll der Skandal.
Warst du in Meierling und da am Grab?
Ja. Haben wir angeschaut, ja. Und das ist halt dann so arg gewesen, weil jetzt wussten die natürlich auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Jeder hatte Angst. Wie bringen wir das jetzt dem Kaiser bei? Und die haben sich echt dazu entschieden, dem Fake News zu erzählen. Sie haben dem Kaiser nämlich gesagt, dass eben diese Mary Wetscherer den Rudolf mit Gift umgebracht hat und dann sich selber. Und der Kaiser dachte wirklich 24 Stunden lang, bis der Arzt mit dem Obduktionsbericht gekommen ist, dass das stimmt. Und dann sind ja auch schon Zeitungsberichte rausgegangen. Und auch deswegen gibt es so viele Verschwörungstheorien, weil die Zeitungen permanent was anderes erzählt haben. Da musste das wieder zurückgenommen werden und Zeitungen sind zensuriert worden. Und ja, ganz arg eigentlich. Ja. Und der Rudolf hat halt natürlich ein Staatsbegräbnis bekommen in der Kaisergruft in Wien. Und die arme Mary hat man in der Nacht- und Nebelaktion aus dem Schloss rausgeholt. Es durfte ja keine zweite Leiche da gefunden werden. Dann hat man deren Stock hinten reingesteckt, also beim Rücken, dass die halt aufrecht sitzend in der Kutsche abtransportiert werden konnte. Und das finde ich nämlich auch ganz interessant jetzt von diesem kriminalgeschichtlichen Aspekt her. Das hat man gemacht, also man hat sie auf den Nachbarfriedhof gebracht. Nicht auf dem Friedhof dort, das wäre nämlich die Gemeinde Alland gewesen. Man hat sie nach Heiligenkreuz gebracht und zwar deswegen, weil die Leute in Alland, ist eine kleine Gemeinde, die hätten das mitbekommen und hätten sich gefragt, wer ist die fremde Person? Und deswegen hat man das gemacht. Und man hat auch dann gleich zugegeben, dass es ein Selbstmord war vom Rudolf, weil wenn man diese Mordgerüchte noch weiter gesponnen hätte, dann wäre die Polizei eingeschritten. Das wollte man ja verhindern. Das finde ich auch ganz spannend.
Ja.
Ah, also da gibt es sehr viel noch drüber zu erzählen. Aber ich möchte jetzt nicht die ganze Folge mit dem Thema einnehmen.
Nee, alles gut. Das Publikum soll ja auch noch einen Anreiz haben, in dein YouTube-Video reinzuschauen, wo das genau. Ganze dann entsprechend noch weiter ausgebreitet wird. Ich als Historiker der Vormoderne bin da immer sehr beeindruckt, was es da alles für Quellen gibt mit Tagebüchern und dergleichen. Also das ist ja, ich sag mal, Mittelalter, frühe Neuzeit, Antike, nicht unbedingt immer so verbreitet gewesen oder vor allen Dingen nicht unbedingt überliefert dann. Das ist so immer die Problematik. Aber ja, also sehr spannend, was du da herausgefunden hast. Und ich glaube, allein von den Quellen, was du so schilderst, glauben wir dir mal, dass du die Erste bist, die das herausgearbeitet hat und das andere YouTube-Video der Fake ist oder die Raubkopie, besser gesagt.
Dankeschön.
Nee, genau. Ich hatte vorhin so einen kleinen Gedankenaussetzer. Bezüglich KI wollte ich nämlich tatsächlich noch zwei Punkte anmerken, die mir jetzt wieder eingefallen sind. Ich persönlich habe ja etwas den Optimismus, dass das gerade zwar ein gewisser Hype ist, nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch in der Rezeption, und dass bald wieder verstärkt auch der Drang hoffentlich kommen wird, menschengemachte Inhalte zu konsumieren, weil man irgendwie, also jetzt gar nicht mal nur so auf diese Qualitätsebene gedacht, dass die Leute sich denken, ah, der Mensch, der kriegt das besser hin, einfach weil es authentischer ist und man, glaube ich, immer auch dieses Gefühl dafür hat, dass es irgendwie authentischer ist, wenn es von Menschen gemacht ist, dass das wieder mehr einen Anreiz findet. Das wäre so meine optimistische Hoffnung in die Zukunft blicken, wobei wir natürlich diese Problematik, die wir schon geschildert haben, mit, dass da einfach Fluten von Videos und was auch immer entsteht, das lässt sich natürlich nicht negieren.
Also ich würde gerne auch noch mal kurz sagen, ich glaube, zurückkommen auf dieses, also jetzt mal ganz jenseits deiner Sache, die du erlebt hast, Kathi, war es einfach irgendwie, ja, was soll man sagen, irgendwie ist einfach eine Schweinerei, fertig, aus. Ja, das ist genauso, auch wenn du ja, ich finde auch bei vielen Sachen irgendwo, wo du auch Dinge einfach nutzt, wo man einfach irgendwie sensibel einfach auch damit umgeht, auch wenn ich, sage ich mal, irgendwie eine Podcast-Folge, was ich zum Beispiel nie mache, ist zu sagen, dieses so, bla, ich ziehe mir einfach ein Buch raus, ja, und arbeite mich jetzt an einem einzigen Buch irgendwie zu einem Kriminalfall irgendwie ab, zumindest nicht, wenn ich nicht die Gelegenheit habe, Kontakt mit dem Autor vorher aufzunehmen, ja. Aber ich wollte nochmal auf was anderes eben zurück, was ich vorher auch schon mal kurz angesprochen habe. Also mir ging es ja vorher bei dem, was ich eingeworfen habe, auch darum, so um dieses Thema KI wirklich so als Hilfsmittel zu nehmen, ja, und zu sagen, ich mache eben meine Episodenbildchen oder ich nutze es eben als Stimmengenerator. Und ich weiß es nicht, ich hatte mir oder habe mir da das schon etwas auf die Fahne geschrieben, für mich selber einfach vorgenommen, das eben nicht zu machen und es mit einem gewissen Bewusstsein einfach auch nicht zu machen. Ich glaube, dass vielleicht irgendwie, was weiß ich, die Leute, die so 10 Jahre jünger sind als wir oder als ich jedenfalls, mich da vielleicht irgendwie so ein bisschen angucken, irgendwie als sei ich der Typ mit den Filzwaren auf dem anthroposophischen Weihnachtsmarkt irgendwie, der halt irgendwie da das unbedingt auf Teufel komm raus handwerklich umsetzen möchte oder eben mit Menschen umsetzen möchte. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich denke, das könnte wirklich auch was sein, was am Ende des Tages auch wieder zu einem Qualitätsmerkmal eben werden kann, zu sagen so, hey, wir haben hier wirklich ein handmade, klingt ein bisschen komisch, aber einen selbstgemachten Podcast, ja, wo jetzt ja Menschen einfach dran arbeiten.
Da ich 10 Jahre jünger bin als du, wie ich heute herausgefunden habe.
Sowas sagt man nicht in der Öffentlichkeit, Marvin, ja.
Bei uns beiden lässt sich's, glaube ich, relativ schnell ergoogeln tatsächlich. Also ja, insofern.
Nein, sprich bitte.
Kann ich dem auf jeden Fall schon folgen. Also bei uns, ja, also bei Recherche oder so kommt es natürlich nicht zum Einsatz. Mhm. Unsere Episodenbilder sind eigentlich immer historisches Material, wobei ich nicht sagen kann, dass alle Episodenbilder historisches Material sind, denn für die Robin Hood-Folge, das ist aber auch schon wieder 2-3 Jahre her, sind wir kurz dem Hype erlegen und haben da ein Robin Hood-Bild generieren lassen, weil es da auch einfach historisch gar nichts Bildhaftes zu gibt. Also da kann man uns jetzt für strafen und anklagen, wenn man möchte. Aber nee, ansonsten haben wir da auch eigentlich schon den Anspruch, dass es handmade ist. Im Bereich der Audiooptimierung muss man sagen, ist es teilweise schon ganz gut, vor allen Dingen, wenn man bei Interviewpartnern, die nicht so gute Mikrofone haben, da noch ein bisschen was rausholen will, kann es einem schon die Arbeit erleichtern, und da kommt es auch bei uns zum Einsatz. Aber ich glaube, da muss man irgendwie auch dann insofern ins Thema einsteigen, als dass man dann irgendwo die Unterscheidung, glaube ich, trifft, weil wir haben jetzt viel über generative KI gesprochen, also die halt irgendwie was Neues erzeugt und da auch auf Inhalte zurückgreift, die vielleicht urheberrechtstechnisch eben nicht gut geklärt sind. Oder also sei es, dass jetzt Katis Video vermutlich mit KI umgewandelt wurde und neu hochgeladen wurde, oder dass die KI als solche mit, ich sag mal, problematischen Daten schon gefüttert wurde. Und dann haben wir aber eben andere künstliche Intelligenz, wenn das dann überhaupt künstliche Intelligenz immer ist, das ist ja auch mal so die Frage, wo hört das auf, wo fängt das an, die eher technisch unterwegs ist und Muster erkennt und die gewissermaßen auswertet und oder eben verbessert. Also wir haben ja heute auch noch den Fall vor uns, dass mit KI antike Papyri-Rollen lesbar gemacht werden. Und ich würde jetzt mal ganz dreist behaupten, das ist ein Fall, wo man sich dieser Technologie durchaus bedienen sollte, um eben auch ja, kulturelle oder wissenstechnische Fortschritte zu machen.
Ja, dafür ist es ja richtig cool. Und ich meine, ich benutze auch KI für gewisse Dinge, wenn ich, keine Ahnung, ebenso zur Verbesserung eben mit Tonqualität oder so, sonstiges. Aber eben, wenn man was neu produzieren möchte und gerade eben historische Inhalte, also das finde ich furchtbar, das geht nicht.
Ja,
Aber
das glaube ich
ja.
genau das eben auch. Also das ist, also ich glaube, niemand sitzt ja jetzt hier irgendwie und wir sind, glaube ich, jetzt alles nicht die Menschen, die irgendwie mit Fackel und Forken hinter der ersten Eisenbahn hinterhergelaufen wären und gesagt haben, es führt uns ins Unglück und Verderben. Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Es geht wirklich, glaube ich, irgendwie um ja, verschiedene Aspekte irgendwie auch von Qualität und von auch der Idee des Arbeitens, denke ich, ist was, was da eben mit rein. Wenn ich vielleicht noch eine heitere Episode zu dem Thema irgendwie mit reinspielen darf, wir hatten gerade unsere letzte Episode drin, die heißt Dorftheater. Und da geht es eben um ein Theaterstück mit dem Titel Die Einquartierung, die Österreicher in Hamburg übrigens, ja genau, Kathi. Das spielt am Rande sozusagen eine Rolle. Also inhaltlich ist es eigentlich vollkommen unwichtig für diese Geschichte, aber natürlich, man ist dann immer so ein bisschen so, ja, ich möchte jetzt schon wissen, worum geht's in diesem Theaterstück. Und ich hab's nachweisen können, auch in welcher Zeit es häufig gespielt wurde und so weiter, habe auch eine gewisse Idee entwickelt, worum es gegangen sein könnte, aber im Grunde genommen habe ich keine gute Inhaltsangabe dazu gefunden. Das war ein Schwank, der eben als Musikschwank eine Zeit lang auf verschiedenen volkstümlichen Bühnen gespielt wurde. Ich bin jetzt natürlich auch nicht irgendwelche Theaterspezialbibliotheken abgeklappert, weil mir dazu einfach die Zeit dann fehlt. Und dann meldet sich tatsächlich ein wirklich lieber Stammhörer und auch Freund unseres Projekts Thomas irgendwie und meint so, Jan, ich habe das mal in die und die KI-Geschichte irgendwo eingegeben und pass auf, was die mir da irgendwie geschrieben haben. Und dann schickt er mir einen Text, wo eine wirklich detailreiche Stückzusammenfassung inklusive der Angaben der Personen, die dort auftreten und so weiter und so fort, alles irgendwie so drin vorkommt. Und ich denke so, mein lieber Herr Gesangverein, wo hat der das denn hergenommen? Also wo soll die KI das denn hergenommen haben, wenn ich das jetzt wirklich irgendwo in einer halbstündigen Online-Suche, also nicht den geringsten Hinweis darauf gefunden habe? Und dann so 10 Minuten später kam die nächste Nachricht per WhatsApp so, ah ja, ich habe die KI noch mal gefragt, jetzt gerade behauptet sie, sie hat es frei erfunden. Ja, danke. Gut, dass ich das hier noch nicht irgendwie jetzt irgendwie zu einem, was weiß ich, Instagram-Video verarbeitet habe, was du gerade mir geschickt hast, weil das, ich war so hin und weg und so und ja, danke fürs Gespräch. Super
Boah,
Sache.
das ist aber krass.
Ja.
Boah, man muss so vorsichtig
Ja,
sein.
unbedingt. Wobei sie da teilweise auch schon besser geworden sind, was auch
Ja,
Quellenangaben
aber
und
das
so
war letzte
angeht.
Woche, also das ist
Ja, gut,
jetzt.
okay,
Oh mein
na
Gott.
gut, na gut,
Also,
na gut.
ja.
Also, ja.
Krass. Ah, aber da wollte ich noch kurz anmerken, weil ihr ja vorher gemeint habt, ja, wie entwickelt sich das jetzt generell? Also ob der Trend irgendwann jetzt wieder dahin zurückgehen wird, wenn das so überflutet wird, dass man mehr das Menschliche wieder sucht. Wir hatten gerade das Thema im Museum. Sollen wir mehr Audio-Guides quasi zur Verfügung stellen oder soll man mehr auf Führungen setzen? Also das war jetzt auch so ein heißes Thema, weil aufs Große und Ganze gesehen sind die Audio-Guides dann natürlich günstiger fürs Museum. Wir Guides waren natürlich alle so, nein, die Führungen müssen erhalten bleiben. Die Leute wollen ja den menschlichen Kontakt haben, auch um Rückfragen stellen zu können oder so. Aber natürlich Es ist halt auch praktisch, wenn man jetzt halt Audiogeräte einfach nur hat und alleine durchgehen kann und nicht irgendwie auf einen Termin angewiesen ist oder so. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
Ja.
Ja, also ich glaube, in dem speziellen Museumskontext und vor allen Dingen dann bei den Audioguides wird KI auch einfach dafür sorgen können, dass das Museum mehr Menschen zugänglich wird, muss man ganz klar ja auch sagen. Denn ja, Übersetzungsleistung sollte eigentlich im Idealfall bezahlt werden, aber viele Museen können sie es eben nicht leisten. Und da hast du dann darüber zumindest eine Möglichkeit, rudimentär die Infos dann auf verschiedenen Sprachen trotzdem zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist da immer, das dann entsprechend zu kennzeichnen. So, hey, ihr habt hier prinzipiell die Möglichkeit, das in Sprache XY zu hören, aber es ist eben eine KI-Übersetzung. Und nicht vorzugaukeln, dass es jetzt irgendwie menschengemacht ist und dann ja auch vielleicht hier und da ein paar Qualitätsabstriche hat. Also das war ja jetzt gerade bei Amazon Prime auch so ein Riesending, wo jetzt der erste Film mit KI-Synchronisation veröffentlicht wurde. Und das war ja hanebüchen, was da teilweise bei rumgekommen ist. Ich habe nur einen ganz kurzen Ausschnitt auf Social Media gesehen. Also jetzt gar nicht mal nur, dass die Synchro stimmlich hölzern war, sondern es wurde scheinbar auch wirklich eins zu eins oder automatisiert von der KI eben übersetzt und das hat nicht immer so gut funktioniert. Also da wurde einem auch nochmal, aber dann auch wieder sehr, sehr stimmig vor Augen geführt, dass es da dann doch auch noch menschliche Expertise brauchen kann. Also ja.
Ich finde das ja auch immer so witzig, so quasi, KI nimmt halt Arbeit ab, aber dafür entsteht halt neuer Bedarf, eben Leute, die da drüber schauen zum Beispiel. Oder jetzt eben auf YouTube, jetzt braucht es jemand, der auf einmal das alles kontrolliert, was ist jetzt KI generiert und was nicht und so. Also es ist schon interessant, wie sich das dann so ab, also ändert mit den Berufsfeldern.
Wir hatten gerade als Aufruf gehabt, dass wenn ihr Raubkopien unserer Inhalte findet, die gerne melden könnt. Ich glaube, ein Aufruf ist auf jeden Fall hier mit Blick auf KI auch nochmal jetzt gar nicht bitte so sehr als Werbung für unsere drei Formate zu verstehen, sondern insgesamt für menschengemachten Content, dass wir uns dieser Flut natürlich am besten entgegenstellen können, wenn die menschengemachten Inhalte reichlich kommentiert, geliked und geteilt werden, einfach damit da eine höhere Reichweite generiert wird, auch wenn es ja doch insgesamt weniger Stücke gibt, die da geteilt werden können im Vergleich zu den ganzen KI-Materialien. Das hatte ich vor einiger Zeit, da hatte der österreichische Standard nämlich vor einigen Monaten schon mal zu berichtet gehabt, dass KI-Videos YouTube im Geschichtsbereich fluten. Da hatte ich ein kurzes Instagram-Video zu gemacht,
Stimmt, ich erinnere mich an.
wo ich dann auch entsprechend dazu aufgerufen hatte, doch bitte menschengemachten Inhalt zu teilen. Das würde ich an dieser Stelle nochmal wiederholen. Und ja, wir hatten jetzt gerade schon über KI auch in einem anderen Kontext gesprochen. Und ich hatte ja schon auch erwähnt, wir wollen noch ein, zwei Nachrichten, die so zuletzt herumgegeistert sind, auch besprechen. Und unser Blick richtet sich gen Herkulaneum. Kathi, du warst zuletzt in Rom, aber nicht in Herkulaneum gewesen, oder?
Da war ich zur Hochzeitsreise letztes Jahr im November.
Sehr gut. Da kennst du dich ja vor Ort bestens aus. Mein Herkulaneum-Aufenthalt ist jetzt 12 Jahre her.
Wenn man da auf Hochzeitsreise geht, gilt es irgendwie als Katastrophentourismus oder ist das
Weiß nicht, wie man das bezeichnen kann, aber wenn zwei Geschichte-Nerds
ja,
reisen.
okay. Bitte?
Ich sag, wenn zwei Geschichte-Nerds reisen, dann muss auch die Hochzeitsreise zu so einem Trip werden.
Alles gut, ja.
Und Herkulaneum ist ähnlich wie Pompeji eben eine Stadt gewesen, die auch in diesem berühmten Vesuv-Ausbruch im Jahr 79 nach Christus, glaube ich, erstes Jahrhundert auf jeden Fall, verschüttet worden ist. Und Archäologen haben da in diesem Vulkanschutt die sogenannte Villa der Papyri gefunden, in der doch sehr viele Schriftrollen noch gefunden worden sind, aber eben aufgerollt und in diesem aufgerollten Zustand verkohlt. Und man hatte immer die Hoffnung, da irgendwann mal reinschauen zu können. Es gab auch immer mal wieder über die Jahrzehnte so einzelne Versuche, mal ganz vorsichtig das auszurollen und irgendwie so dann wieder lesbar zu machen und so. Und das ist auch, finde ich, ein wunderbares Beispiel dafür, gerade mit Blick auf die Archäologie, die ja teilweise manchmal ein bisschen belächelt wird, so im Sinne von, ja, ihr wisst doch, dass da hinten ein Grab ist, warum buddelt ihr das nicht einfach aus? Und die Archäologen sagen halt, ja, wir haben gerade einfach keinen Bedarf, weil es nicht gefährdet ist und wir belassen es lieber im Boden, im Originalkontext, in der Hoffnung, dass zukünftige Generationen bessere und vielleicht auch weniger invasive Methoden haben, um sich diesem Kontext, diesem Fundkontext zu nähern. Und diese Papyrusrollen sind jetzt ein wirklich wunderbares Beispiel dafür, weil wenn vor 30, 40 Jahren irgendein motivierter Historiker gesagt hätte, ein Althistoriker, der sich so dachte, oh mein Gott, mein Textkorpus ist vollständig erschlossen, was soll ich denn noch tun? Ich habe alle Texte gelesen, ich muss jetzt diese Schriftrollen ausrollen und da irgendwie auf Zwang versucht hätte, mit, weiß ich nicht, Chemikalien oder so, das wieder flexibel zu machen, es wäre alles verloren gewesen. Mhm. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit mit ja, sehr leistungsstarken Röntgenstrahlen einerseits da durchzuleuchten. Das klappt jetzt schon auch länger. Also das ist vor ein paar Jahren auch schon passiert. Aber das Problem war immer, dass sowohl die Tinte als auch das Papyrus kohlenstoffbasiert ist und das in diesem Röntgenbild nur minimale Abweichungen hat. Und immer die große Frage war, wie können wir jetzt aus diesem riesigen Datenfundus herausfinden, was ist Tinte und was ist entsprechend auch ein geschriebener Buchstabe oder eine geschriebene Zeile? Und da gab es jetzt gerade so in den letzten 12 Monaten gab es da einige Fortschritte. Da hieß es erst, oh, wir haben ein Wort entziffert, wir haben eine Zeile entziffert und jetzt vor ein paar Tagen, Wochen, vor 2 Wochen, glaube ich, gab es eben die Meldung, dass die erste Papyrusrolle in weiten Teilen jetzt auch lesbar gemacht werden konnte. Und das eben mit KI, weil KI dann in der Lage ist, erstens sehr, sehr große Datenmengen zu verarbeiten und gleichzeitig dann ja lernen kann, Muster in diesen Daten zu finden und dann eben anfängt zu unterscheiden, was ist Papyrus, was ist Tinte, wo steht was, etc. Kathi, deine Gedanken dazu, nachdem du gerade vor Ort gewesen bist.
Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die Villa dei Papiri geschlossen war, als ich dort war.
Ah, ja, das kann natürlich tatsächlich sein, dass die da...
Ich war nicht amused, aber ich finde das großartig. Das ist richtig toll, weil also wir haben ja auch in Wien hier ein Papyrusmuseum, wo ich auch Führungen machen darf, ich minde das, ist die zweitgrößte Papyrussammlung der ganzen Welt übrigens und kaum einer weiß das, muss ich mal Werbung machen dafür. Und da gibt's auch das Thema, da gibt's ja diese tollen ägyptischen Totenmasken und die sind ja teilweise auch aus Papyrus gemacht, aber eben aus recyceltem Papyrus. Und da ist ja auch das Thema, kann man das irgendwie durchleuchten mit Röntgenstrahlen und so, aber es sind halt mehrere Schichten und ist schwer und vielleicht könnte diese Methode da jetzt auch helfen. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Weil sowas finde ich immer richtig faszinierend, wenn mal so Text wieder auftaucht. Also toll.
Hast du irgendwelche Infos, Marvin, was jetzt, was für ein Text das war? Also bestimmt ein bekannter Text, oder?
Ich glaube, im konkreten Fall sollte es sogar was Neues gewesen sein. Ich bin mir gerade unsicher. Also man hatte schon länger die Vermutung, dass diese Papyrusvilla einem Philosophen, einem Denker gehört hat. Also dass der zumindest da seine Rollen gelagert hat. Und jetzt zuletzt ging es quasi darum, ich glaube, es wurde angenommen, dass der dort wohnende Philosoph ein Epikura gewesen ist, aber ich glaube, der Text ist dann eher den Stoikern zuzuordnen gewesen. Und dann war so die große Frage, warum hat er quasi von der Konkurrenzdenkbewegung einen Text bei sich zu Hause, vermutlich um ihn auseinanderzunehmen. Aber ja, genau, also es sind sehr philosophische Texte. Und man darf gespannt sein, was da noch so rumkommt, denn es sind, glaube ich, insgesamt schon auch mehrere hundert Schriftrollen, die da entdeckt wurden, die inzwischen auch nicht nur in Italien liegen, sondern Also in natürlich in England liegt auch was. Also die, da hat sich jeder mal so ein bisschen bedient. Also es ist weltweit verstreut.
Das ist so spannend, dass Papyrus, also dieses Material, durch einen Vulkanausbruch konserviert wurde. Also tut mir leid, ich bin da immer also so fasziniert, ich verstehe es auch nicht, wie das funktioniert mit der Hitze. Aber was ich da in Herkulaneum gelernt habe, also das kann ich vielleicht noch raushauen, in Herkulaneum war wirklich Lava, in Pompeji nicht. Da waren ja diese Aschewolken, ich muss jetzt einfach vereinfacht so sagen kann, aber in Herkulaneum war wirklich die Lava und das war aber so schnell, das Ganze, also die Hitze, und das ist auch so schnell dann wieder abgekühlt, dass da sich auch ganz viel Holz erhalten hat im Vergleich zu Pompeji und vielleicht deswegen ja auch der Papyrus.
Ja, gut möglich. Also der Hauptunterschied für mich zwischen diesen beiden Städten war immer, dass in Herkulaneum noch eher das erste Obergeschoss noch steht als in Pompeji.
Deswegen, wegen den Holzstückchen.
Ja, das und weil auf Herkulaneum nicht dieser Gesteinsregen quasi niedergegangen ist. Der hat nämlich in Pompeji dazu geführt, wenn der sich entsprechend auf dem Dach abgelagert hat, dass mit der Zeit einfach die Last zu groß geworden ist und die Gebäude einfach zusammengebrochen sind. Durch die unterschiedlichen vulkanischen Aktivitäten kam es eben dazu, dass in Herkulaneum eher noch die Gebäude vollständiger wirken irgendwie. Also ja.
Das ist so krass.
Ja. Also was bei mir immer noch dazu einfällt, um mal kurz aus der Antike uns rauszuhebeln, aber zu dem Thema der KI-Nutzung ist natürlich auch, wenn man wie gesagt, ich habe im Landesarchiv lange gearbeitet, im Hohenlohe Zentralarchiv, die übrigens eine ganz faszinierende Bestände zu sozialgeschichtlichen Fragen letztlich, also so auch Geschichte der kleinen Leute in einem sehr, sehr großen Umfang für die frühe Neuzeit haben. Und da wäre für mich und bestimmt auch einige andere Forscher ja immer irgendwo so dieser Traum, wenn das sozusagen irgendwann mal wirklich komplett in die Digitalisierung geht und da eine gescheite Texterkennung einfach irgendwo drin zu haben, um auch zum Beispiel Namen relativ schnell wieder in Dokumenten wiederzufinden, weil wir ja im Archivwesen immer das Problem haben, wir können eine Akte beschreiben, aber wir können sie nicht abschreiben. Und das heißt, es ist immer nur so das ganz, ganz Wesentliche im Aktentitel enthalten. Und das führt dann immer stark dazu, dass man, eigentlich immer dann immer nur die Fundstellen hat, an den Stellen, an denen man es selber für wahrscheinlich hält, dass da eine Fundstelle noch, also dass meine Person, nach der ich gerade suche, dass sie da und da wieder irgendwie auftaucht, ja. Aber ich meine, das viel Geilere ist ja natürlich, irgendwie sie dort zu finden, wo ich sie nicht erwarte. Ja, das ist ja der Erkenntnisgewinn irgendwie viel größer. Das wäre für mich irgendwie mein kleines Träumchen irgendwo für die KI-Anwendung im historischen Bereich.
Da setze ich bei der Ahnenforschung tatsächlich noch drauf. Also ich hatte das mal in Corona-Zeiten, wo man im Lockdown gefangen war, angefangen. Also so wirklich mit Kirchenbuchblättern und so weiter. Und da ist ja inzwischen auch extrem viel digitalisiert. Mhm. Aber dass quasi die Digitalisierung da noch weitergeht und auch Volltext erschlossen ist und dann eben über KI besser durchsuchbar etc. pp. Weil ich habe ganz blöd das Problem, irgendwo reißt es halt ab, vermutlich weil ein Ortswechsel stattgefunden hat und du hast aber keine Ahnung, wo die Menschen quasi herkommen und dann an den Ort gegangen sind, wo du aber weißt, dass quasi deine Ahnen mal gewohnt haben oder deine Vorfahren mal gewohnt haben und von da an dann suchen kannst. Aber ja, ansonsten ist das halt wirklich so ein Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, weil einfach so viel Material da ist und du dann so ein einzelnes Persönchen da irgendwie suchst.
Ja, genau. Und bei der Familienforschung hast du natürlich den Vorteil, dass es da eine unglaubliche Interessengemeinschaft dahinter steht von ambitionierten Amateurforschern, die da irgendwie dran sind, die natürlich einfach auch da Geld letztlich in diverse Datenbankprojekte einbringen und das da ermöglichen. Und aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das auch eine Arbeit ist, die auch bei anderen Forschungsfragen sehr, sehr nützlich sein kann. Also wie gesagt, wenn ich jetzt gerade mal eben nicht, Entschuldigung, Kathi, aber nach Kaisers und Königs irgendwie suche, sondern nach meinem kleinen Kriminellen, der irgendwann mal, wo ich nur weiß, der ist irgendwann mal wieder aus dem Zuchthaus halt entlassen worden, und es würde mich jetzt schon irgendwie doll interessieren, was aus ihm geworden ist und wo er am Ende seinen Tod gefunden hat, dann sind natürlich derartige Datenbanken Gold wert einfach, ja, weil den würdest du auch nicht wiederfinden.
Ja, unbedingt. Ja, ja. Bevor wir nach Österreich zurückkehren, würde ich von Italien noch kurz den Blick gen England werfen wollen und damit gewissermaßen auch den Newsflash für diese Folge beenden. Denn es ereignete sich vor tatsächlich nicht so vielen Tagen. Wenn die Folge erscheint, ist es dann, glaube ich, schon wieder 10 oder 14 Tage her. Aber wie der ein oder andere mitbekommen hat, ab September 2026 wird im British Museum der Teppich von Bayeux gezeigt. Das geistert schon seit gefühlt Jahren durch die Presse, weil es natürlich somit eines der größten Leihverkehr-Dinge der letzten Jahrzehnte ist, dass dieses Stück aus Bayeux, daher der Name ja auch, in der Normandie nach London kommt und es ja auch vor knapp 1000 Jahren schon mal auf den britischen Inseln gewesen ist, aber seither eben nicht mehr. Und da sind jetzt die Karten in den Vorverkauf gegangen. Und ich finde es ja sowieso schon spannend, dass ein Museum einen Vorverkauf für seine Tickets macht. Also wir alle drei sind mit einem gewissen Museumsbezug ausgestattet und ich glaube, für keine unserer Ausstellungen gab es bisher einen Vorverkauf. Und dieser Vorverkauf war auch extrem erfolgreich. Über 80.000 Menschen haben sich stundenlang in eine digitale Warteschlange begeben und tatsächlich sind jetzt schon alle Tickets von September bis Dezember 2026 ausverkauft. Die für die weiteren Monate werden erst in den nächsten Wochen in den Vorverkauf gehen und das British Museum hat an einem Tag 2,5 Millionen britische Pfund allein mit Ticketverkäufen umgesetzt. Das sind knapp 3 Millionen Euro. Und das, also
Das hast du jetzt in Karlsruhe auch noch nicht erlebt.
Nein, das habe ich jetzt in Karlsruhe auch noch nicht erlebt. Aber nein, ja, wirklich nicht. Also ich persönlich, wer uns bei Epochentrotter verfolgt, weiß, wir haben auch eine gewisse Normandie-Liebe. Also daher kommt auch so ein bisschen Begeisterung jetzt für das Thema. Aber ich finde es auch unglaublich spannend, einfach zu sehen, wie da jetzt dieser Hype generiert wurde und sich tatsächlich auch trägt. Also wirklich angefangen von den ersten Pressemitteilungen bis hin dazu, dass diese riesigen LED-Wände auf dem Piccadilly Circus in London mit Museumswerbung bespielt werden, wo normalerweise irgendwelche Luxushandtaschen und Parfümwerbung gezeigt wird. Das ist irgendwie so vollkommen absurd alles, zumal Bayeux von London jetzt auch gar nicht so weit weg ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie aus China oder Gott weiß wo was hergeholt wird. Und also da irgendwie einfach als spannend zu betrachten. Vorletztes Jahr gab es so gesehen noch einen ähnlichen Fall in Amsterdam. Da gab es die Vermeer-Ausstellung, also eine Kunstausstellung, frühe Neuzeit. Oder ist er doch schon? Da ist jetzt meine Schwachstelle, muss ich zugeben. Aber die Ausstellung war auch im Vorverkauf schon quasi ausverkauft gewesen. So blöd gesagt, eure Takes dazu. Aber mich würde vor allen Dingen interessieren, von welchem Objekt würdet ihr glauben, dass wenn es nach Deutschland oder nach Österreich käme, was würde einen ähnlichen Hype auslösen? Wer mag anfangen?
Selbstverständlich die Bundeslade, ja.
Ja, aber die musste erst mal finden.
Okay, ja. Nein, oh Gott, keine Ahnung. Kathi, bitte.
Na, ich muss sagen, ich habe mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht und ich konnte nichts Gleichwertiges mir vorstellen. Weil es gibt ja natürlich super viel historisch interessante Objekte, aber mir würde jetzt nichts einfallen, wenn ich jetzt überlegen würde, irgendwas Spezielles würde nach Wien kommen, das sowas auslöst. Wobei ich natürlich schon denke, dass das ganz oft bei Stoffstücken passiert. Also eben, weil sie selten sind, selten, dass es sich so alte erhalten haben, dann natürlich, wenn viele was geschichtlich damit anfangen können. Aber was Ähnliches habe ich beobachtet bei der Marie-Antoinette-Ausstellung jetzt in London. Da hat es auch geheißen, ja, das ist eine Jahrhundertausstellung, da wird jetzt so bald nie wieder so viel Stoff wirklich getragen von ihr oder aus der Zeit zu sehen sein. Und dann kommt ja vielleicht noch dazu, dass das ja eine Stadt ist, wo generell viele Leute hinreisen, das einfacher ist, als das mit irgendwas anderem zu verbinden. Und dass deswegen halt vielleicht auch der Hype in London so groß war.
Ja, und ich glaube aber, man muss vielleicht auch wirklich sehen, also zum einen ist es natürlich wirklich also episch, ja, als einfach als Objekt betrachtet. Haben wir jetzt wieder irgendwas im Ton? Ich weiß nicht. Und auf der anderen Seite, ich finde, es ist natürlich auch ein Objekt, also dass man auch wirklich, also dass sozusagen der Betrachtung sehr, sehr wert ist, ja, also mit dem man was anfangen kann. Ich glaube auch als Nichthistoriker irgendwo sich irgendwo die fröhlichen normannischen Ritterlein auf ihren Pferden und Booten und was weiß ich im Detail anzugucken. Ich meine, du kannst bestimmt auch andere Dinge irgendwo finden, wo du sagst, das ist jetzt natürlich ein Objekt mit einer unglaublichen Aura und einer geschichtlichen Ausstrahlung, aber selbst wenn du jetzt sagst, du guckst dir halt die Reichskrone an, da kannst du halt einmal drum rumgehen und sagst so, ja, geiles Ding, ja, aber bei diesem Teppich, den kannst du dir halt wirklich stundenlang auch wirklich anschauen und was herausnehmen. Auch viele Möglichkeiten, da zusätzliche Informationen von gut geschulten Historikern irgendwie zu einzelnen Aspekten davon zu bekommen. Und ich glaube, das macht es natürlich dann auch hochattraktiv als Ausstellungsstück, oder? Also ich meine, das ist ja quasi ein. Wie lang ist er, Marvin? Weißt du es?
73 Meter.
Ja, siehst du, es ist 73 Meter Bild. Das ist unglaublich, ja.
Ich hoffe, das ist jetzt richtig, aber es ist auf jeden Fall plus 60. Also ja. Ja, also Schauwert ist, denke ich, ein großer Punkt. Wir hatten vom Badischen Landesmuseum ja die Reichenau-Ausstellung gemacht, wo wir zwar mit den Handschriften auch Objekte hatten mit einem hohen Schauwert, aber wo wir natürlich aufgrund des Formates Buch immer nur einen absoluten Ausschnitt des Ganzen zeigen konnten, nämlich eine Doppelseite. Wenn man, und es gibt ja immer mal wieder auch dahingehend Ausstellungen, wenn sich solche Preziosen im Buchbereich in der Restaurierung befinden und mal wirklich die Buchbindung gelöst wird, dass es dann Ausstellungen gibt, wo quasi alle Einzelblätter gezeigt werden. Das hat natürlich auch nochmal seinen ganz anderen Reiz. Ich glaube, im Falle des Teppich von Bayeux ist es dann nichtsdestotrotz, auch wenn London inzwischen so eine touristische und internationale Stadt ist, dieses nationale Element. Also das ist halt quasi die Gründungsgeschichte Englands oder des heutigen Englands irgendwo zeigt, weil man sich da gefühlt dann doch mehr auf die Normannen beruft als auf die Angelsachsen, zumindest ja auch übers Königshaus und so weiter. Also dass das schon noch auch mal eine Rolle spielt. Und vor dem Hintergrund war tatsächlich, ich habe die Frage ja, weil es mich interessiert hat, auch an anderer Stelle schon gestellt, vor dem Hintergrund war tatsächlich die vermutlich meistgenannte Antwort, die ich bekommen habe, wenn in Deutschland die Reichsinsignien aus Wien ausgestellt werden würden. Also wirklich auch wieder vor diesem doch auch etwas nationalen Hintergrund. Ich würde es aber anzweifeln, dass das denselben Effekt hätte, weil ja einerseits Schauwert, also den Punkt von Jan finde ich gar nicht schlecht, und gleichzeitig, ich glaube, einfach, dass Deutschland-Österreich gar nicht so sehr diese gefühlte vor allen Dingen Kulturgrenze hat, wie jetzt London und Bayeux, auch wenn es geografisch vielleicht gar nicht so weit auseinander ist. Aber ich glaube, die gefühlte Distanz ist größer, als wenn man jetzt sagt, ja, ich fahre nach Wien und gehe da halt in die Schatzkammer. Wo ich übrigens immer noch nicht war, ich war mehrfach in Wien und ich war gefühlt immer da, wenn diese Restaurierungswoche im Februar ist und ich nicht rein konnte. Also das muss ich ganz dringend noch nachholen.
Ja, das musst du echt machen, weil auch vielleicht, wenn es keinen Hype auslöst, aber sie ist wirklich beeindruckend zum Sehen.
Ich wollte jetzt auch nichts gegen Kronen und sowas sagen, aber ich glaube wirklich, also der Punkt ist auch wirklich, also der Schauwert, wie du sagst. Aber ich glaube, auf das Zweite, was du natürlich auch angesprochen hast, zu sagen, es erzählt halt wirklich eine Geschichte, ja, die also da hängt einfach was dran an diesem Ding, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und das hilft Objekten, glaube ich, schon immer, ja, wenn es so ist. Und das würde ich jetzt zum Beispiel auch bei den Reichsinsignien, brauchst du, also solltest du dich ja zumindest mal so ein bisschen irgendwie so für die Verfasstheit einfach des Reiches im Mittelalter schon mal irgendwie grundsätzlich interessieren, um da irgendwie mitzukommen. Wohingegen, wenn sich zwei Ritter irgendwie die Keule über den Helm ziehen, irgendwie, das ist relativ leicht zu vermitteln, im Vergleich, oder?
Vermutlich, ja. Also, Also dieses erzählende Element ist, glaube ich, wirklich was Entscheidendes, was es nahbarer macht, ja. Wenn wir mit den Reichsinsignien aber schon in Wien sind, haben wir noch ein Habsburger-Thema tatsächlich auf unserer Themenliste. Und wir hatten jetzt schon Raubkopien. Kathi möchte uns jetzt in die Welt der Fälschungen entführen. Führe gerne mal aus.
Ja, aber nur weil ich das jetzt wirklich cool fand, auch wieder eine Frage, die halt aufgekommen ist von Zusehern und Zuseherinnen, was ich mir vorher auch nicht so vorgestellt habe, weil ich habe eigentlich nur ein Video gemacht zum Thema, was ist das Erzherzogtum Österreich überhaupt und warum heißen die Habsburger Erzherzoge? Weil das oft natürlich bei mir, bei meinen Videos zur Sprache kommt und die Leute im Chat fragen das immer. Und dann habe ich mir gedacht, erkläre ich das doch mal, wie das historisch so passiert ist. Und dann ist daraus aber die Frage entstanden, haben sich die Leute in den Kommentaren unterhalten und das fand ich eben so cool. Ja, aber ist nicht alles in der Geschichte eine Fälschung? Und das fand ich so spannend, so quasi im Sinne von, irgendjemand erfindet's ja immer. Und gerade wenn es um so Rangsachen geht, Hierarchie, ja, wieso sagt da jetzt auf einmal einer, ich stehe da jetzt über den anderen? Und wer gibt die Legitimität? Also das finde ich wirklich ein interessantes Thema. Weil, um das jetzt kurz zusammenzufassen, bei dem Erzherzogtitel geht es halt einfach nur darum, die Habsburger waren halt Herzöge. Und dann kam die Goldene Bulle. Und zu der Zeit ist halt ein Habsburger der Schwiegersohn vom Kaiser Karl IV. Gewesen. Und der hat sich da anscheinend zurückgesetzt gefühlt, weil halt seine Familie, die Habsburger, nicht erwähnt waren in dieser Goldenen Bulle als Kurfürsten zum Beispiel. Und er hat sich halt zurückgesetzt gesehen und wollte sich mit den Kurfürsten gleichstellen, indem er einfach ein Dokument gefälscht hat. Und das ist jetzt eben der Witz, von dem er behauptet hat, ja, schon Nero hat das gesagt. Also das geht schon auf die Römer zurück, dass die Habsburger dann höheren Stellenwert haben. Und er hat sich den Titel eines Pfalz-Erzherzogs gegeben. Und das ist aber nicht anerkannt worden im Endeffekt damals. Also da hat auch schon der Karl IV. Gesagt, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Mach mal lieber nicht. Der wollte sich nämlich dann auch schon so Insignien geben, so Krone und das Zepter. Das ist ihm verboten worden. Sein Siegel musste er vor dem Kaiser zerbrechen. Also, es hat schon Wellen geschlagen. Aber 100 Jahre später, als der erste Habsburger dann zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wurde, mit seiner neuen Macht anscheinend, hat er einfach gesagt, das gilt, dieses Dokument, was damals mein Vorfahr einfach so gefälscht hat, das ist jetzt Realität. Und jetzt sind alle Habsburger Erzherzöge, also im Endeffekt Stellenwert einfach über den Herzögen. Und das hat sich dann aber so interessant entwickelt, weil man hat es dann wirklich mit der Dynastie auch verbunden. Also nicht mehr nur mit dem Land, also Österreich ein Erzherzogtum, sondern später man hat dann nur noch von dem Erzhaus Habsburg gesprochen. Und das war dann mit denen verknüpft. Und da es ja kein anderes Erzherzogtum oder andere Erzherzöge sonst gab, war immer klar, bei Erzherzog, Erzhaus, man spricht von den Habsburgern. Und das fand ich halt so interessant, weil da eben dann die Diskussion aufkam, ja, aber wie die konstantinische Schenkung jetzt zum Beispiel, ist ja auch eine Fälschung gewesen. Also das wäre jetzt nichts so Ungewöhnliches.
Ja.
Also erstmal Punkt 1, wer sich nur auf Nero beruft, ist sowieso nicht ernst zu nehmen. Wer sich nicht mindestens bis Troja zurückverfolgen kann, sollte in der Geschichte sowieso nichts zu
Du
melden
hast
haben.
vollkommen recht, natürlich.
Ja. Also vollkommen klar. Maximilian tut's dann auch in seinen Dokumenten
Er
tatsächlich.
versucht's, ja.
Ja. Und ansonsten, also ja, wir haben natürlich. Geschichte ist immer erzählt. Also allein in der Geschichtsschreibung haben wir da natürlich immer ein subjektives Element drin. Das kann vielleicht bei diesen Gedankengängen, die da in deinen Kommentaren stattgefunden haben, auch eine Rolle gespielt haben. Ich fand es nur schön, dass du das Thema aufgerufen hast. Ich habe mich nämlich da mit klösterlichen Fälschungen schon ganz, ganz viel beschäftigt und zumindest für die Klöster und vielleicht kann uns das auch dann noch einen Blickwinkel für die Habsburger geben. Für die Klöster, das, was da als Fälschung dann im Nachhinein so betitelt wurde, war nicht unbedingt immer kriminell gedacht. In der Art und Weise, dass wir gerade bei Benediktinerklöstern, die dann häufig im 6., 7., 8., 9. Jahrhundert gegründet worden sind, die Schriftlichkeit zum Beispiel noch gar nicht so ausgeprägt ist. Und viele von den Privilegien, Herrschaftsrechten, Ländereien etc. pp., die da irgendwann mal bekommen haben, auch vom Kaiser oder vom König, das ist halt nie irgendwo schriftlich festgehalten worden, sondern in der Zeit hat das gereicht, dass das halt irgendwo mündlich mit ein paar Zeugen mal festgehalten wurde. Und diese Klöster geraten dann halt irgendwann unter Druck, weil sie auf einmal doch Urkunden vorlegen müssen. Und dann ist auch meine Überlegung damals immer gewesen, das waren doch so unglaublich gläubige, fromme, christliche Menschen, die können doch quasi nicht absichtlich irgendwie ein Verbrechen begangen haben und da jetzt mit betrügerischen Absichten irgendwelche Fälschungen angefertigt haben. Und nein, haben sie auch nicht. Aus ihrer Sicht war das einfach dann eine nachträgliche Verschriftlichung von existenten Rechten. Und ja, das wurde dann halt mündlich überliefert. Das ein oder andere war dann vielleicht tatsächlich authentisch oder original mal von einem Kaiser vermacht worden. Und anderes war so Urban Legend, was irgendwann mal so im Klosterkonvent entstanden ist und sich über die Jahrhunderte so entwickelt hat. Und vor dem Hintergrund ist man, glaube ich, insgesamt immer ein bisschen zu vorschnell, wenn man Mittelaltermenschen oder Menschen des Mittelalters vorwirft, da jetzt betrügerische Absichten gehabt zu haben. Und ich hatte im Vorfeld dann auch noch mal kurz geschaut, worum es da bei den Erzherzögen gibt. Und es gibt ja auch die Interpretation, dass vielleicht einfach nur gewisse Forderungen einfach mal in hübscher Art und Weise aufbereitet wurden, um sie dem Kaiser dann vorzulegen. Und wenn er dann Ja gesagt hätte, hätte man halt ganz praktisch schon das passende Dokument quasi gehabt, was er nur noch hätte quasi bestätigen müssen. Also auch die Frage, ob da wirklich die Fälschungsabsicht seitens der Habsburger so dahinter stand, Fragezeichen.
Ein Einwand.
Ja.
Das mit den Klöstern kann ich viel mehr nachvollziehen, weil da geht es ja um, also hauptsächlich, wie ich das jetzt verstanden habe, um Rechte, die einfach schon da waren und man muss es verschriftlichen. In dem Fall nimmt der sogar das Recht, also dieses, wir nennen das jetzt heute, weil es jetzt das Privilegium Maius gibt, dass dieser Rudolf, der Fälscher, damals verschriftlicht hat, da gibt es das Privilegium Minus, dass es wirklich gegeben hat, dass Friedrich Barbarossa damals ausgestellt hat, mit dem Österreich überhaupt erst zu einem Herzogtum gemacht wurde. Und der lässt da die Siegel abschneiden und die eben auf das neue Dokument kleben, wo er das einfach alles nur ein bisschen verbessert. Weil da geht es ja nicht nur um den Erzherzogtitel, sondern geht es ja um viele Dinge. Aber das, finde ich, ist schon eine Fälschung, wenn ich dann was abschnibbel und das woanders draufklebe.
Darf ich direkt reingehen, Jan?
Natürlich.
Ja, bitte. Ja.
Ja, aber auch die Klöster haben alte Urkunden abgeschabt, haben das Siegel dann teilweise von Karl dem Großen, Ludwig dem Frommen etc. pp. Draufbelassen und einfach einen neuen Text draufgeschrieben, einfach weil sie auch irgendwie ein Bewusstsein dafür hatten, ja, das ist ja schon von Karl dem Großen, also nehmen wir jetzt eine Urkunde von Karl dem Großen, die wir noch im Inventar oder im Archiv haben, deren Inhalt wir aber nicht mehr brauchen, um es trotzdem authentisch aussehen zu lassen. Also auch da haben wir dieses Element, dieses Moment, dass alte Stücke wiederverwertet werden. Und was ich aber auch da, glaube ich, wichtig oder spannend zu betrachten finde, ist die Überlegung auch wieder mit dieser betrügerischen Absicht, ob die denn da ist oder nicht. Denn sowohl die Klöster als auch die Habsburger können ja für sich die, also es geht gar nicht so sehr um wirklich festgeschriebene, ausdefinierte Rechte, sondern teilweise um eine Vorstellung davon, wie die Welt zu sein hat. Und die Habsburger können einfach die Vorstellung gehabt haben, wir sind ja diesen anderen Dynastien mindestens ebenbürtig, also müssen wir jetzt ein Schriftstück schaffen, um diesen Zustand wiederherzustellen, wie er ja seit Nero oder Gott weiß wann geherrscht hat. Ich kann dazu direkt auch ein Beispiel für die Klöster geben. Da haben wir nämlich dann mit dem beginnenden Hochmittelalter den Fall, dass die Klöster waren darauf angewiesen, dass ministeriale oder andere weltliche Menschen gewisse Rechte für sie wahrnehmen, sei es sie zu verteidigen oder auch gewisse Gerichtsbarkeiten wahrnehmen und so weiter. Also genau, die haben, also da spielt eben eine Rolle, dass es eine weltliche und eine geistliche Sphäre gibt und eben die Klöster aus ihrer geistlichen Sphäre heraus nicht unbedingt alles machen konnten und eben auch auf weltliche Würden und Amtsträger angewiesen waren. Mhm. Und diese weltlichen Amtsträger haben über die Generationen hinweg ihre Rechte und Privilegien immer mehr vererbt und dadurch angehäuft und wurden damit vor allen Dingen in diesem Gleichgewicht zu den Klöstern immer mächtiger. Und die Klöster hatten aber dieses Selbstverständnis, wir waren doch immer die Herren und warum ändert sich das jetzt gerade? Also haben sie angefangen, Urkunden zu schreiben, in denen sie sich neue Rechte gegeben haben, die aber zurückdatiert haben, um quasi diesen Urzustand, den sie ja quasi alther dargebracht und überliefert hatten, den wiederherzustellen und zu festigen. Und Ähnliches könnte ich mir vom Gedankengang eben dann jetzt auch bei den Habsburgern vorstellen, die sagen ja, wir waren ja den anderen Familien und Dynastien ebenbürtig. Diesen Zustand müssen wir wiederherstellen, weil der ist bis zu einem gewissen Grad auch Gott gegeben. Da kommt dann auch immer so ein christliches Element nochmal mit rein. Und auch dann da wieder ist das so die Rechtfertigung oder die Legitimation, warum zeitgenössisch das vielleicht nicht als betrügerische oder kriminelle Fälschung angesehen wurde, sondern naja, eher als so ein etwas kreatives Mittel, um quasi seine Rechte zu sichern.
Also mir fällt dazu eine Sache einfach ein. Ich glaube ja, dass man manchmal sozusagen solche Vorgänge und Entwicklungen ganz gut später dann vielleicht nochmal beobachten kann, en miniature, wenn man irgendwie auf kleinere Abläufe einfach schaut. Und da kann ich wieder aus der frühen Neuzeit glaube ich, etwas dazu beitragen. Wie gesagt, hier die Region Hohenlohe im württembergischen Teil von Franken. Relativ kleinteilige Angelegenheit und aber auch neben den Herrschaftsgrenzen auch mit Gemeindegrenzen und so, das, was du halt überall letztlich hast. Und da ist mir das tatsächlich beim der Arbeit, beim Verzeichnen von Akten ein paar Mal schon irgendwie untergekommen, dass auch da eben bei Grenzstreitigkeiten oder so typischen Rechtsstreitigkeiten, die du hast, was Ländereien, Schafweide, Viehtrieb und so weiter und so fort angeht, tatsächlich auch genau das gleiche Problem einfach noch auftaucht, nämlich das Fehlen von Schriftlichkeit, ja, sondern zu sagen irgendwo, naja, also im Dorf weiß halt jeder irgendwo, dass irgendwie diese Weide schon immer irgendwie zu Dorf A gehört hat. Und dann kommen jetzt plötzlich diese Pappnasen von Dorf B und behaupten irgendwie, sie dürften da ihre Schafe drauf weiden lassen. Und dann kommen da eben auch genau solche Prozesse einfach in Gang. Also ich finde es immer ganz, ganz, ganz sweet. Dann nimmt man immer so den Ältesten aus dem Dorf, ja, und der stellt sich dann hin und sagt so, ja, aber ich erinnere mich, als ich ein Bub von 10 Jahren war, da hat mir mein Vater, der ein alter Mann gewesen ist, schon immer erzählt irgendwo, dass diese Weide schon immer zu unserem Dorf gehört hat. Und dann muss man zwangsläufig, müssen die aus Dorf B natürlich dann jemanden bringen, der dann sagt so, ja, aber ich bin 5 Jahre älter als er und mein Vater hat mir es auch schon gesagt und mein Vater hat mir gesagt, dass er es schon von seinem Großvater gehört hat, ja. Und dann hast du genau das, eben eine mündliche Rechtsüberlieferung, die da ist und dann macht man dann eben dann Klärungsprozesse und führt dann natürlich irgendwann mal eine Schriftlichkeit, also in dem Fall, wenn natürlich dieser Streit schon mal im Protokoll drinsteht, dann ist die Schriftlichkeit ja eigentlich schon gegeben, aber diese Übergänge, die da halt irgendwie stattfinden und ich glaube, das ist ein ähnlicher Prozess wie das, was du gerade auch geschildert hast.
Ja, ich weiß nicht, ob Kathi sich davon überzeugen lässt, dass wir jetzt hier quasi die Menschen der Vergangenheit verteidigen und sie etwas lossprechen oder freisprechen von Fälschungsabsichten.
Nein, aber da geht's mir ja gar nicht darum. Also das Ding ist halt nur, ich meine, in diesem Privilegium Maius zumindest, da stehen ja schon Dinge drin, die vorher definitiv nicht so waren. Also sowas wie eigenständige Gerichtsbarkeit oder eben, dass man da jetzt irgendwelche Herrschaftssymbole tragen darf, das war ja vorher nicht so. Dieses Privilegium Minus, das es vorher gegeben hat. Also es sollte schon eine Erhöhung sein. Aber was ich da halt immer spannend finde und das eben auch durch diese Kommentare, also eben, das finde ich wirklich interessant, Weil wer gibt das Recht? Weil es gibt ja schon sehr viele, also sobald die Macht dann zum Beispiel bei den Habsburgern war, dann haben die ja auch später auf einmal gesagt, so jetzt ist gar kein Erzherzogtum mehr, jetzt ist ein Kaisertum. Macht Napoleon auch. Er macht sich zum Kaiser der Franzosen. Also immer so quasi der, der das Recht hat, die Macht, gibt halt vor, was Gesetz ist und was Wahrheit ist.
Ja, wenn du
Jetzt weiß ich nicht.
niemanden hast, der quasi dich herausfordern kann, um
Genau.
diese Wahrheit, dann kannst du
Genau.
die Wahrheit, gewissermaßen setzen. Aber ich finde, da fände ich persönlich spannend, aber ich glaube, da fehlt uns so ein bisschen einfach die Quellenlage. Da fände ich nochmal spannend, wirklich ins Frühmittelalter reinzugehen, irgendwie so 6., 7., vielleicht noch 8. Jahrhundert und damals zu gucken, wie da die Eliten, die neuen Eliten auch teilweise dann nach dem Römischen Reich entstehen, wobei man da auch wieder sagen muss, manche Elitenstränge setzen sich da auch aus dem Römischen Reich dann nochmal fort, weil man ja doch auch wieder immer wieder Beispiele dafür findet, wie langlebig so eine Elitenbildung und damit auch eine Machtkonzentrierung ist. Also jetzt ein Beispiel, was zuletzt noch so ein bisschen rumkursiert ist, war ein Beispiel aus Florenz, glaube ich, jedenfalls eine
Ja, das, was
norditalienische
mir gerade
Stadt,
eben auch, ja, genau, ja.
wo es eine, wo mehr oder weniger ein Bevölkerungszensus gemacht wurde, um zu erfassen, welche Familien gibt es in der Stadt und wie reich sind die. Und diese Liste, die von 1300 noch was war, hat man mehr oder weniger verglichen mit heutigen Vermögensverhältnissen und blöd gesagt, wer seine Ahnen auf diese Liste zurückverfolgen kann, ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit heute immer noch jemand, der in Italien, Europa, wie auch immer, zu den vermögenden Menschen gehört. Also einfach diese Kontinuitäten, die sich da entwickeln. Und es hat jetzt aus meiner Perspektive immer so ein bisschen den Anschein, dass durch den Zusammenbruch des Römischen Reiches, da gerade im Frühmittelalter schon auch neue Eliten entstehen. Da fände ich es einfach mal nochmal spannend, teilweise reinzugehen.
Aber vielleicht, um es trotzdem nochmal zu sagen, oder wenn man es genereller vielleicht irgendwie auch sagen kann, ist also jetzt allein irgendwie die Feststellung, dass in vielen Fällen dieses Urkundenfälschen irgendwie aus sozusagen rechtstraditionellen Gründen geschehen ist, bedeutet ja auf der anderen Seite, dass es nicht auch Lumpen gab, die irgendwo aus krimineller und schlechten Absichten es gemacht haben. Also ich finde, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht in keiner Weise aus.
Nee, klar. Und auch ganz grundlegend muss man sagen, wir haben jetzt festgehalten, dass quasi wer eine gewisse Machtposition hat, die nicht angefochten werden kann, schafft sich dadurch auch selber eine Legitimation. Das geht so ein bisschen in die Richtung von der Sieger schreibt die Geschichte, aber auch da muss man relativieren und sagen, nee, nicht immer hat der Sieger die Geschichte geschrieben. Am Ende hat der die Geschichte geschrieben, der geschrieben hat und sich überliefert hat. Also das haben wir ja auch sehr häufig, dass dann einfach die Überlieferungslage auch viel dazu beiträgt, wie unser Bild von der Vergangenheit ist. Bestes Beispiel sind dann ja auch wieder das Römische Reich, die sich mit irgendwelchen vermeintlichen Barbarenstämmen geprügelt haben und da teilweise auch mal auf die Mütze bekommen haben, aber die haben eben nicht darüber geschrieben. Und jetzt muss ich von da, von den Tiefen des Römischen Reiches und Barbaren noch einen Schlenker machen. Aber es ist ja hier und da immer schon angeklungen, dass Jan sich nicht unbedingt so sehr für die Großkopferten interessiert, sondern vielleicht auch eher mal ins Kleine reingeht. Du wolltest aber vor allen Dingen, glaube ich, auch noch mal eine Lanze dafür brechen. True Crime Podcast oder das Genre True Crime ist ja gerade doch sehr populär. Es gehört vermutlich so zu den Podcast-Nischen, wo auch nach allgemeinen Marktanalysen noch das meiste Potenzial steckt, weil es so unglaublich viele Hörende gibt und vergleichsweise wenig True Crime Podcasts. Das hat vermutlich ähnliche Gründe wie bei Geschichtspodcasts, dass einfach der Rechercheaufwand unweit höher ist als jetzt bei vielen, vielen anderen Podcast-Formaten. Du kombinierst jetzt beides und du machst es ja eben auch nicht nur aus der Sensationslust Lust heraus, sondern du sagst, aus der Kriminalgeschichte rund um Mord und Totschlag kann man auch viel über die Zeit herauslesen.
Also das würde ich sogar als so eine Grunderfahrung so in meinem Werden als Geschichtsinteressierter oder als mit Geschichte arbeitender betrachten, dass ja ein Erweckungserlebnis, wenn du so möchtest, bei mir gewesen ist, dass ich ganz in einer meiner ersten Archivbesuche überhaupt, das war im Staatsarchiv in Ludwigsburg, da haben wir auch über ein lokalgeschichtliches Thema gearbeitet und ich habe unter anderem mir eine Kriminalakte eben vorlegen lassen und bin die durchgegangen und der Kriminalfall ist super spektakulär und alles und alle True Crime Fans würden ihn lieben wahrscheinlich, wenn sie sich fürs 18. Jahrhundert interessieren. Und ich glaube aber, was bei mir dann irgendwann mal so war, war, dass ich eine der interessantesten Informationen, die wirklich so als Nebeninformation so mitlief, war, dass in den, ich glaube, 1770er, 1780er Jahren auf einem so kleinen süddeutschen Dorf die Kinder in einem Bauernhaus halt wohl irgendwas Ähnliches wie Sparbüchsen besessen haben, in die irgendwie die Kommunions- oder Konfirmationsgroschen und Geschenke und Namenstagsgeschenke eingezahlt wurden. Das da auch nur rauskam, weil tatsächlich das beschlagnahmt wurde, um den Kriminalprozess gegen den Vater zu refinanzieren. Und das, ich weiß gar nicht, ob ich gerade ausdrücken kann, was ich damit sagen möchte. Ich fand es viel, viel interessanter eigentlich, ehrlich gesagt, als diesen Kriminalfall an sich, diese marginale Nebeninformation, weil du den Leuten da halt wirklich fast bis auf die Unterhose gucken kannst, ja, und sagen kannst so, wow, das ist natürlich wirklich Lebensrealität. Das ist eine kulturelle Realität, die sich da abbildet. Und wenn du einfach mal Verhörprotokolle durchliest, bekommst du einfach einen Schwall dieser kleinen Informationen. Jetzt ist es tatsächlich so, wie du es gerade eben gesagt hast. Also bei mir ist es so, dass ich mich durch meine Beruflichkeit tatsächlich immer relativ breit aufstellen muss und relativ viele Themen da abdecke, auch wenn es teilweise um Adelsgeschlechter und so weiter geht. Aber mein Herz schlägt tatsächlich für so eine wirklich so eine klassisch sozialgeschichtliche Perspektive, Geschichte der kleinen Leute, ohne jetzt kleine Leute despektierlich zu meinen. Ja, und das ist für mich irgendwie auch der Punkt und das ist das, was ich immer wieder feststelle, dass du natürlich durch diese Brille der Kriminalität, der Kriminalfälle sehr viel erfahren kannst über Alltagsrealitäten. Natürlich auch über solche Dinge wie auch Motive. Also warum handeln denn Menschen? Also was bringt sie so zur Weißglut, dass sie irgendwie ihren Nebenmenschen irgendwie an die Gurgel wollen? Dann natürlich gibt es aber auch andere Aspekte. Also natürlich, ich probiere natürlich in meinem Format auch True Crime einfach zu machen, versuche meine Geschichten auch so zu erzählen, dass auch ein True Crime-Publikum da gut mit kann. Aber es ist natürlich ein Twitter-Ding. Also zu gucken, ich möchte schon Leute auch erreichen, die sich für Geschichte interessieren. Und Leute erreichen, die halt gern was Blutiges zum Einschlafen haben, was weiß ich, ja. Aber ich meine, gut, ich meine, blutig ist Geschichte ja ständig. Das ist ja jetzt irgendwie auch kein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, und wir haben jetzt in den oder bei den vergangenen Themen auch schon immer viel über Schriftlichkeit gesprochen. Und ich glaube, das ist im Bereich der Kriminalgeschichte auch so der entscheidende Punkt. Durch diese Konflikte, die da ja zwischen verschiedenen Menschen oder Personen, Gruppen verhandelt werden, entsteht überhaupt erst der Bedarf, das auch mal niederzuschreiben. Und dann kommt diese alltäglichen Informationen, die normalerweise nicht unbedingt als es wertvoll oder als wert angesehen werden, niedergeschrieben zu werden, die finden dann überhaupt erstmal die Niederschrift auf Papier und überliefern sich dadurch überhaupt erstmal.
Ja.
Also ich glaube, das ist so der Punkt, warum du mit deinem Forschungsinteresse auch in dieser Quellengattung quasi so glücklich
Ja.
wirst.
Ja, nee, natürlich, das ist genau der Punkt. Also wie gesagt, im Archiv, in dem ich gearbeitet habe, ist es ein ganz, ganz großer Bestand Auch also neben jetzt Blutgerichtsbarkeit, die natürlich da auch vorkommt, aber es gibt auch einen großen Bestand des evangelischen Konsistoriums für verschiedene Herrschaftsgebiete, die unter anderem die Funktion eines Ehegerichts gehabt haben und dann eben so Themen wie Unzucht, also vorehelicher Geschlechtsverkehr, Ehescheidung, liederlicher Lebenswandel, so Trunkenheit, ständige Trunkenheit und solche Dinge einfach verhandelt haben. Und da gibt es genau das eben, unglaubliche Füllen von Kleinstinformationen, die in jeder einzelnen Akte da mitwandern, und die sind da tatsächlich auch relativ vollständig, sodass man damit sogar empirisch arbeiten könnte oder auch tut zurzeit. Ja, genau.
Ich würde auch da grundlegend festhalten, wo die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts eher so den Blick für Kaiser, Könige etc. haben, habe ich in meiner Museumserfahrung auch häufig so mitbekommen oder mitgenommen von den Besuchenden, dass auch da prinzipiell eigentlich mehr ein Interesse dafür eigentlich da ist, was hat so der kleine Mann in Anführungsstrichen gemacht, wie lief auch so das Alltagsleben ab, also das entsprechend auch durchaus etwas ist. Klar, die Großkopferten, die stellen uns die schönen Exponate her und die man dann ausstellen kann, aber häufig ist es dann doch irgendwo so das Alltagsleben, was die Leute interessiert, was man aber dann gerade im Museumskontext häufig irgendwie auch schwierig zeigen kann, weil die Überlieferungslage von Alltagsobjekten, Kulturobjekten nicht immer so gut ist, wenn nicht gerade eine Latrine da war, wo sich viel davon überliefert hat.
Ja, die Identifikationsmöglichkeit ist halt deutlich größer. Also ich kann mich halt besser wahrscheinlich irgendwie mit einem Bauern des 18., 19. Jahrhunderts oder identifizieren als mit, was weiß ich, einem Abt oder einem König oder Herzog.
Kathi, das war vermutlich auch was dir bei Stadtführungen in Wien immer wieder begegnet, oder?
Na total. Und gerade, wie ihr jetzt gesagt habt, wenn man da beim Kanal auf einmal vorbeikommt, dann ist immer gleich diese Frage und dieses Thema. Ich weiß nicht, warum diese Geschichte jeder kennt, das mit dem Nachttopf aus dem Fenster entleeren. Das fasziniert die Leute einfach, die Toilettengänge.
Ja, es ist irgendwie so was Banales dann irgendwo, aber es ist so, ich glaube, es ist, wie Jan schon sagte, diese Identifikationsmöglichkeit so, was wäre, wenn ich jetzt in diese Zeit geworfen wäre, mit was würde ich mich quasi im konfrontiert sehen, und dann auch so was ja, Einfaches wie würde ich mir den Hintern abputzen, ne?
Absolut. Ich glaube, das ist immer das, weil es kommt ja immer die Frage, auch so in Social Media, in welcher Zeit hättet ihr am liebsten gelebt? Heute aus hygienischen und rechtlichen Standpunkten. Ich komme immer mehr zu dieser Antwort.
Ja, würde ich ja auch. Also das antworte ich tatsächlich auch immer, wenn diese Frage irgendwie kommt. Naja, und aber um nochmal ganz kurz anzuknüpfen, also ich glaube, der zweite Punkt neben natürlich der Sozialgeschichte ist dann vielleicht so etwas der übergeordnete Punkt, der da immer auch mitschwebt, ist natürlich die Frage, eine Menschheitsfrage, wie probieren Menschen Gerechtigkeit herzustellen? Das ist was einfach in Kriminalgeschichte immer mitschwebt, wenn wir auch über Strafen reden, über drakonische Strafen oder vermeintlich drakonische Strafen, über ja, die Versuche des Ausgleichs, die Versöhnung mit der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ich meine, ich bin ja jetzt, wie gesagt, also sehr stark im 19. Jahrhundert, in der Zeit nach der Aufklärung unterwegs, wo man ja viele Dinge schon relativ gut erklären kann, weil doch starke Ähnlichkeiten zur Jetztzeit bestehen. Aber das ist eben auch eine Fragestellung, die durchaus beschäftigen kann. Umgang mit der Todesstrafe im 19. Jahrhundert, ein großes Thema. In Deutschland, wo man ja jetzt auch zum Beispiel nicht sagen kann, dass es irgendwie eine total ausgemachte Sache war, ja, dass zum Beispiel es auch ins Reichsstrafgesetzbuch von 1871, 72 dann irgendwo überhaupt reinkam und ein gewisser Herr Bismarck da ziemlich Druck gemacht hat, um es mit einzubringen. Derartige Themen sind das zweite, was, sag ich mal, das historische zweite Standbein, das in den Podcast mit einfließt.
Ja, und da dann immer auch die trügerische Vorstellung davon, dass wir zwar eine Vorstellung von einem Kerker haben und den gerne auf alle möglichen Zeiten und Epochen projizieren, aber so kerkerhaft im Sinne von, ich sitze meine Strafe ab, auch ein sehr junges Konzept ist. Also
Absolut, ja.
dieser ganze Resozialisierungsgedanke, ja,
Ja.
wurde früher auch gerne mal anders verhandelt. Also das ist da sicherlich auch sehr spannend zu betrachten.
Ja, ich meine, du hattest halt, also ich meine, was du in der frühen Neuzeit natürlich schon hattest, sind irgendwie so wirklich so Kürzesthaftstrafen irgendwo, 3 Tage in den Turm bei Wasser und Brot und so. Aber wie du sagst, also die Vorstellung irgendwo, ey, wir setzen da jetzt jemand irgendwie hin und sperren den 20 Jahre ein bei regelmäßiger Verpflegung, das widerspricht, glaube ich, einfach auch der Lebensrealität der Menschen in dieser Zeit, ja. Das ist, wieso soll der da drin sitzen? Irgendwie, der soll gefälligst mit auf den Acker und irgendwie den Pflug irgendwie bedienen oder so. Und ansonsten bringen wir ihn halt um. Ja.
Aus meiner universitätshistorischen Perspektive ist der Karzer da immer ein sehr schönes Beispiel, wo die Studis dann verknackt wurden. Die haben sich aber häufig mehr eine Gaudi daraus gemacht, im Karzer zu hocken, als dass die das jetzt sonderlich ernst genommen haben und genutzt haben, um irgendwie wieder
Ja.
mehr zu sich selbst zu finden oder ihre Sünden zu büßen. Also da gibt es aus dem 19. Jahrhundert, also den Karzer gibt es auch vorher schon, aber aus dem 19. Jahrhundert gibt es da ja in Heidelberg, Marburg und noch ein paar anderen Städten diese sehr prominenten Beispiele, die auch heute begehbar sind und entsprechend
Aber da du ja 10 Jahre jünger bist als ich, irgendwie hast du es nicht mehr selber erlebt.
Nein, ich habe den
Ja.
Karzer nicht mehr erleben müssen, wurde da nicht verknackt. Hab mir, glaube ich, auch in meiner Studienzeit nichts derartiges hätte zu Schulden kommen lassen, als dass ich da hätte reingeworfen werden können. Wobei ich es tatsächlich traurig finde, also ich habe ja in Tübingen studiert. In Tübingen gibt es auch einen Karzer und der Tübinger Karzer zeichnet sich als Universitätsgefängnis dadurch aus, dass er noch Malereien beinhaltet oder überliefert hat, die eben nicht aus dem 19. Jahrhundert stammen, sondern älter sind. Also die anderen Universitätsgefängnisse sind eben immer vor allen Dingen Produkte des 19. Jahrhunderts mit ihren Ausmalungen. Das Problem ist nur, das Ding ist in so einem schlechten konservatorischen Zustand, dass ich das leider noch nie live vor Ort habe sehen können. Also das reut mich noch ein bisschen und ich hoffe, dass irgendwann der Kultur wieder mehr Geld gegeben wird, damit das quasi mal restauriert und konserviert werden kann, damit da zumindest vereinzelt geführte Gruppen oder so wieder rein können. Man muss jetzt nicht unbedingt wieder den Tagestourismus da reinschicken, aber ja, das wäre noch schön. Also falls jemand von der Stadtverwaltung Tübingen zuhört, ich hätte da ein Anliegen.
Ich glaube, Boris Palmer ist gerade so beschäftigt, irgendwo so sein Sesselchen irgendwo in Stuttgart zu bekommen. Ich weiß nicht, ob er uns
Ja, das
zuhört.
ging jetzt gerade kurz vor
Nicht
der
an
Aufnahme
Boris,
durch
ja,
die
okay.
Pre durch die Presse, dass er jetzt Entbürokratisierungsminister
Ja.
quasi wird. Also
Ja.
ja, wir sind
Ja.
gespannt, was das noch mit sich bringt. Aber ja, ich würde sagen, wir schweifen langsam ins Jahr 2026 ab. Vielleicht dann
Kathi,
aber noch.
doch, ich hätte noch eine Frage
Ja,
an dich, wenn wir
ja.
gerade irgendwie das schöne Thema haben. Irgendwie kennst du dieses Wiener Kriminalmuseum?
Ja.
Ja, erzähl mir davon. Ich
Ja.
folge denen nur auf Insta, das sieht immer recht spannend aus. Irgendwie muss ich nach Wien kommen.
Ich kann dazu nur ganz kurz sagen,
Ja.
ich habe mich sehr unwohl darin gefühlt, weil da sehr viel Tatortfotografie drin ist und das kann ich irgendwie nicht ab, muss ich sagen.
Mama, ich bin so froh, dass du das sagst, weil mir ging es genau gleich.
Okay, danke.
Also die erste Sektion fand ich persönlich halt total spannend, weil es da eben wirklich so um Rechtsentwicklung noch im 18. Jahrhundert ging und so und dann auch ein paar spannende Fälle dabei waren, die man auch so leicht noch kannte. Und dann kam so Mitte 19., Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert mit sehr vielen Bildern. Und das fand ich einfach nur so schlimm. Aber eben auch, weil da halt die Themen natürlich aufkamen, das ist ja für uns dann alles gleich viel näher. Und wenn du dann auf einmal die Berichte auch dazu hast, ja, da ging es halt dann um Eifersucht oder es ging tatsächlich um Geld. Und dann hat man halt einfach die Hausbesitzerin umgebracht oder so. Das fand ich dann so viel näher. irgendwie an der heutigen Zeit. Es ist so realistisch geworden. Auf einmal. Ich weiß nicht, warum ich das habe, oder vielleicht haben das mehrere, so, wenn es weiter in die Vergangenheit geht und die Kriminalfälle einfach andere werden, die Leute für andere Dinge bestraft werden, für Majestätsbeleidigung oder sowas, ist das was anderes als so diese totalen Alltagsthemen.
Ich glaube, es gibt, also ich glaube, es gibt eine Romantisierung halt auch, je weiter du in die Geschichte einfach zurückgehst. Das sind dann irgendwie so fröhliche kleine Robin Hoods oder irgendwie sonstige Räuber, die halt irgendwelche Postkutschen irgendwie ausnehmen und Schinderhannes-Romantik ist ja fast schon so ein feststehender Begriff irgendwo für diese lustige Bande, die da halt irgendwie im Wald wohnt, ja, und ab und zu mal einen umbringt, ja. Ja. Nee, Tatortfotografie, schwieriges Thema tatsächlich immer. Also das kenne ich auch wiederum halt aus dem Archivwesen, tatsächlich dieses Ding, wo ich also fast irgendwie dazu tendiere. Also das wäre auch was, was man, glaube ich, Leuten vorher auch sagen sollte, wenn sie auch eine Akte sich bestellen, irgendwo, ey, stell dich mal drauf ein, da könnte jetzt dies, das, jenes irgendwie drin auch vorkommen. Also ich komme damit ziemlich gut klar, aber ich kann irgendwie sehr gut verstehen, dass andere das vielleicht nicht tun, ja.
Also ganz grundlegend kann ich, glaube ich, trotzdem sagen, dass das Museum sich sehr lohnt. Also es hat unglaublich viele Objekte, Exponate. Da kann man aus museologischer, kulturvermittelnder Sicht immer von halten, was man möchte. Aber jetzt im konkreten Fall, wenn man sich für das Thema interessiert, hat man entsprechend viel Futter, um sich dann damit zu beschäftigen. Und wenn du das gut abkannst, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein spannendes Ding für dich. Ich finde da bemerkenswert, dass das ja ein Privat, also dass das ein Museum ist, was aus irgendwie einer Privatsammlung quasi hervorgegangen ist. Also dass das jetzt keine staatliche oder kommunale Institution ist. Und Freunde von uns irgendwie auch die dahinterstehende Familie über drei Ecken kennen. Deswegen waren wir damals überhaupt auf das Museum aufmerksam geworden. Also ganz grundlegend, ich glaube, Kathi wird mir da zustimmen. Eine Reise nach Wien lohnt sich natürlich immer. Und ich glaube, der Besuch im Kriminalmuseum, der lässt sich dann da mehr wie gut mitnehmen.
Ist aber interessant, dass du es gerade sagst, weil ich glaube, das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, glaube ich, also bei dem uns deutlich näherliegenden Rothenburg ob der Tauber Kriminalmuseum, das ist, glaube ich, auch eine private Angelegenheit. Ne? Also städtisch ist es auf keinen Fall, das weiß ich. Land, glaube ich, auch nicht.
Gut möglich,
Ja.
könnte ich jetzt aber nicht mit Sicherheit sagen.
Ja, aber ich finde es so interessant, so als Phänomen irgendwo, dass das offensichtlich so ein Thema ist, wo irgendjemand sich vielleicht mal auch irgendwie gedacht hat, da kannst du ein bisschen Cash mit verdienen, irgendwo, wenn du irgendwie deine 7 Richtschwerter in die Vitrine legst, ja. Ja. Ja,
Also ich
danke
glaube,
für eure Hinweise.
Kati wird dich sicher gerne in Wien begrüßen.
Na, sowieso, wenn jemand von euch nach Wien kommt, dann bin ich beleidigt, wenn ihr euch nicht meldet.
Da hast du, da hast du,
Absolut,
da, nee,
Bescheid
da hast
geben.
du, da hast du safe mein Wort, also auf alle jeden Fall, ja.
Na, sehr cool.
Sehr gut. Dann vielleicht zum Abschluss noch kurz den Blick nach vorne gerichtet. Kati, was stehst du als nächstes bei dir und Stories of Austria an?
Sommerpause.
Sehr gut. Wie lange?
Naja, theoretisch gesehen habe ich mich letzten Sonntag verabschiedet von
Ah,
meiner
okay.
Community und jetzt kommt direkt das nächste wieder. Aber es ist super, weil die waren ja alle total traurig. Na, aber ich habe gesagt, ich arbeite ja auch Vollzeit und ich
Ja.
schaffe das einfach nicht, jede Woche da ein über einstündiges Video rauszuhauen. Und ich kann mich ja dann doch nicht zurückhalten und das kürzer machen. Also ich brauche jetzt einfach mal Pause zum Recherchieren. Aber ich habe schon voll viele Themen. Und vor allem, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht wieder langweilig, aber wo mir meine Community seit 2 Jahren in den Ohren liegt und ich mich bis jetzt erfolgreich geweigert habe, Sissi. Ich
Kriminalfall,
wollte nicht.
Kriminalfall, ich bin dabei, Kati.
Hey, aber zu Luigi Lucchini habe ich schon ein ganzes Video gemacht, eben wieder
Ja, okay.
biografisch, wo kommt der her und so. Das fand ich da auch total spannend. Aber auch da haben die Leute wieder gesagt, aber uns wird so interessieren, was du zu Sissi sagst, weil du würdest das sicher mal aus ganz einer anderen Perspektive beleuchten. Und ich wollte es nicht, weil ich nicht schon wieder einen Shitstorm haben will. Aber ich glaube, ich kann es auch neutraler formulieren. Also ich werde mir das jetzt mal ganz genau anschauen. Aber es ist halt ein Mega-Projekt, weil da gibt es sehr viele sehr viele Quellen.
Ja,
Ja.
ja.
Also ich sag mal so aus geschäftlich-kapitalistischer Sicht irgendwie würde ich dir das schwer empfehlen, das zu machen. Ja. Das klingt irgendwie total, total gut. Und also ich höre dich tatsächlich ja auch öfter mal jetzt tatsächlich nicht durchgehend irgendwie, aber immer mal wieder diese und jene Folge. Wir haben um Weihnachten rum irgendwie sehr viel dich gehört beim Puzzlespielen nebenher.
Oh, okay,
Und
schön.
Ich glaube, mich würde das auch interessieren und auch zwar über den Kriminalfall auch hinaus tatsächlich würde ich mir das anhören, ja.
Na, dann bin
Finde
ich
ich eine
ja
gute
sehr
Sache.
gespannt. Du musst mir dann ein Feedback geben, bitte.
Das mache ich gerne, ja, klar.
Super.
Wenn es positiv ist, in die öffentlichen Kommentare, wenn es negativ ist, nur über
Wobei,
Direktnachricht.
wenn es negativ ist, bitte dann über Instagram, weil da haut der Algorithmus das dann viel schneller höher.
Wie geht's eigentlich? Ach doch, stimmt. Sorry, Marvin, dass ich deine Schlussrunde, du willst irgendwie Feierabend machen, aber
Alles gut.
ich wollte noch mal fragen, wie geht's denn deinen fröhlichen Andreas Hofer Freunden? Das war ja noch irgendwie eine Sache. Ich habe ja gedacht, mein lieber Herr Gesangverein, also da hast du ja
Eben.
echt neue Freunde in Tirol gefunden, ne?
Ja, ich habe jetzt Einreiseverbot.
Ah, okay.
Nein, Spaß. Aber ich fand es so lustig, weil, also
Ja.
das ist ja komplett verstummt. Also das war
Ja.
ja kurz wirklich einfach so richtiger Shitstorm. Alle haben da kommentiert. Gott sei Dank, ein paar, die noch bei Sinnen sind, haben auch Gegenkommentare geschrieben. Aber was echt spannend war, ich musste so lachen, es ist dann auf einmal ein Skandal in Tirol passiert. Und zwar, es gab ein Schützentreffen von verschiedenen Schützenvereinen. Und da war die Haller Blasmusikkapelle. Und die sind ausgeladen worden, weil die auch männliche Marketender haben, die Schnaps ausschenken und
Ja.
nicht nur Frauen. Und das war ja so das Argument damals bei dieser Schützengeschichte, warum die Frauen nicht auch mal jetzt langsam in der heutigen Zeit ans Gewehr dürfen, sondern eben nur Schnaps ausschenken. Dann haben die gesagt, ja, weil das war ja immer schon so die Rollenverteilung. Und die Blasmusikkapelle hat jetzt aber gemeint, nein, also gerade auch bei uns, das mit dem Schnaps ausschenken, das ist ja eigentlich auch immer schon gewesen, weil warum sollten das nicht Männer machen? Jetzt haben die ausgeladen und weil sie gesagt haben, sie möchten am Festtag keine Diskussion starten und jetzt ist aber genau deswegen das natürlich passiert und super riesengroß aufgerollt worden und ich musste echt so lachen, weil es hat so zur Thematik gepasst.
Also ich fand's, nee, ich fand's echt weltbewegend. Also ich fand's auch sehr cool, wie du damit umgegangen bist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte noch nie irgendwie das Problem, dass mir jetzt sozusagen ein ganzes Bundesland ans Leder wollte. Aber ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Ich glaube, ich war da wirklich, also da war ich wirklich mal kurz davor, irgendwo dir eine Nachricht auch auf Insta zu schreiben, um dir irgendwie so Mut zuzusprechen. Und dann habe ich gedacht, so, nee, ich glaube, du wirst mit denen ganz gut fertig irgendwie. Ja.
Aber bitte, hey, immer Mut zu sprechen gegenseitig, weil ich war tatsächlich kurz davor, den Post zu löschen.
Nee, um Gottes
Weil,
Willen,
weißt
also
du, wenn du
nee. Ja,
aufwachst und du kriegst solche Nachrichten,
Ja.
das Erste, was du liest und das Letzte, wenn du einschläfst, also das hat mich schon nicht kalt gelassen, aber ich
Okay.
hab mir dann einfach gedacht, ich sehe das nicht ein. Also
Nee.
nein.
Nee, und ich fand es ja auch irgendwie, ich meine, weißt du, du bist ja jetzt auch tatsächlich irgendwie hingegangen, also war jetzt mein Eindruck zumindest, ich bin jetzt auch kein Andreas Hofer-Kenner tatsächlich. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass du da jetzt irgendwie hingehst und denen sozusagen, dem irgendwie so nachträgliche Watschen verteilst oder sonst was, ja, sondern ich fand es irgendwie
Nein!
eine total gute, gut aufgemachte, differenzierte Haltung einfach zu einer historischen Person, der jetzt halt nicht irgendwie zum Heiland erhoben wird, oder? Also, es war so mein
Ma,
Eindruck.
danke, dass du das sagst, weil das war ja auch meine Intention.
Ja.
Meine Intention war ja nicht, den zu zerreißen und zu sagen, hey, der war nur schlecht. Nein, ich wollte das differenziert darstellen mit den Originalquellen, die ich gefunden habe und die sonst nie publiziert werden.
Ja.
Aber das ist
Ja.
nicht von allen gewollt. Ja. Ja, also danke nochmal
Ja.
für das Thema. Ah, aber ich wollte auch noch was Positives beisteuern zum Abschluss. Hey, wir haben ja gesagt, das wäre ein tolles, also ein tolles Format, Also, dass wir uns natürlich ein bisschen connecten können, aber auch um unsere Communities zu vernetzen und denen auch andere tolle Kanäle zu präsentieren. Und ich wollte schon mal sagen, falls Sie es hören, an Magali und Mark, Follower von Epochentrotter, die gestern bei mir bei einer Führung waren, weil die das mitbekommen haben. Also, das hat funktioniert und ich habe mich sehr gefreut.
Sehr gut. Dann Grüße auch von unserer Seite. Nee, das freut uns zu hören. Ich glaube, du hast da von uns auch gefühlt am meisten Publikumskontakt. Also, dadurch, dass mein Museum gerade geschlossen ist, ist das nicht immer so gegeben, sage ich mal. Aber ja, nee, ist schön zu hören. Das freut. Nee, dann
Ja, total.
erfüllt
Also
dieses Format oder auch die goldene Schindel ihren Zweck.
richtig.
Sehr gut. Ja, Jan, bei dir vielleicht auch noch. Auch Sommerpause?
Nee, also bewusst nicht. Also wir haben ja aktuell sowieso einen relativ, wie soll ich sagen, relativ luftigen Rhythmus, alle 3 Wochen eine Folge zu machen. Ich bin gerade so ein bisschen fröhlich dabei, ein bisschen was vorzuproduzieren, um eben keine Sommerpause zu machen. Ich glaube, das würde uns unser Algorithmus gerade nicht so gut verzeihen. Ist mein Eindruck jedenfalls. Nö. Also ich bereite mich gerade ein bisschen auf so die nähere Zukunft vor. Wir werden gerade irgendwie immer mal wieder tatsächlich, oder ich muss in dem Fall sagen, ich werde immer mal wieder konfrontiert mit so Rückfragen. Können wir irgendwas live machen zu deinem Themenbereich? Jetzt aktuell in der Region zumindest werde ich angefragt. Wo ich gerade noch so ein bisschen so hin und her gerissen bin, weil ich irgendwie die ganze Zeit denke, so, ey, ich mache das im Grunde seit 10 Jahren, ja, mache ich irgendwie kriminalgeschichtliche Vorträge und lese aus meinen Büchern vor. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt immer nicht so genau, was ich jetzt beim Live-Podcast anders machen soll, als das, was ich irgendwie die letzten 10 Jahre gemacht habe. Das ist so was mich gerade ein bisschen noch umtreibt, aber da bin ich sehr gespannt. Da gibt es ein paar schöne Orte, an denen wir was ausprobieren können, auch im musealen Kontext vermutlich nächstes Jahr dann. Aber da werdet ihr von mir hören, zumindest wenn ihr mir auf Instagram folgt. Aber das machen wir, glaube ich, sowieso alle gegenseitig, wenn ich es gerade richtig überblicke.
Ja. Ich glaube, am Ende, wenn du dich in einen Sessel setzt und dir ein entsprechendes Mikrofon vor die Nase hältst, ist das für die Menschen schon rein vom Feeling her Live-Podcast genug. Also ich glaube, das Setting macht da schon viel aus.
Ja, vermutlich. Also ich habe mir jetzt wirklich angeschaut. Ich bin wirklich für wirklich teuer Geld nach Stuttgart, also nicht nach Stuttgart bin ich nicht für teuer Geld gefahren. Die Karten waren teuer, irgendwie zu Philipp Fleiter, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, irgendwie von Verbrechen von nebenan, ist so einer der Grand Monsieurs irgendwie der True Crime Szene, um einfach zu gucken, irgendwie, was treibt der da? Ja. Und genauso wie du sagst, ja, der setzt sich an den Schreibtisch irgendwie, macht irgendwie 3 Minuten Kasperletheater und liest dann irgendwie ein Skript vorher. Und deswegen bin ich da auch re relativ beruhigt, dass ich das auch hinbekomme. Ja. Marvin, was machen die Epochentrotter denn? Macht ihr eine Sommerpause?
Nein, tatsächlich nicht.
Ja.
Bei uns geht es tatsächlich jetzt gerade relativ straff weiter, da wir auch durch eine Kooperation in den nächsten Wochen nicht zweiwöchentlich, sondern weiterhin wöchentlich erscheinen werden. Also wir legen gerade eine ganz gute Schlagzahl an den Tag. Wir kooperieren nämlich mit der Gerda-Henkel-Stiftung demnächst. Das ist eine Stiftung, die sich der Förderung der Geistes- und Geschichtswissenschaften verschrieben hat und in dem Bereich eben auch Promotionsstipendien vergibt. Und die haben zwar ein eigenes Portal, um Wissenschaftskommunikation zu machen, sind da aber sehr auf Neuzeit und auch Zeitgeschichte fokussiert. Und dann sind wir da mal zusammengekommen, haben ein bisschen geplauscht und wir haben festgestellt, ihr macht so das neuere Zeug, wir machen eher so das ältere Zeug, das ergänzt sich doch vielleicht ganz gut. Und wir haben da jetzt einige Interviews aufgenommen mit Promotionsstipendiaten der Gerda-Henkel-Stiftung, die eben dann frühe Neuzeit und Mittelalter, haben wir Antike? Nee, ich glaube, Antike hatten wir jetzt tatsächlich nicht, aber auf jeden Fall Vormoderne machen, was jetzt bei denen auf den Kanälen sonst nicht so gespielt wird. Und wo bei uns auch einfach dann eher die Community dafür da ist. Und genau, das ist jetzt so die Kooperation, die unmittelbar in den Startlöchern steht und dann erstmal für einige Zeit den Sommer bespielt und dann danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Themenliste ist natürlich gut gefüllt. Ich muss auch zugeben, dass wir noch ein, zwei Leute auf der Interviewliste haben, die wohl schon länger was ausgemacht ist, wo man jetzt einfach mal auch zur Aufnahme schreiten muss. Aber so ist das jetzt manchmal, wer uns verfolgt. Wir waren jetzt zuletzt eben auch auf zwei Live-Events gewesen und ja, das hat auch einfach Energie und Ressourcen gekostet, weswegen dann sowas dann teilweise ein bisschen hinten anstehen musste. Aber das können wir hoffentlich dann die nächsten ja, Monate, muss man dann jetzt in dem Fall sagen, also so im Laufe des Spätsommers oder so, können wir das dann da noch einfangen. Genau. Und ich kann in so viel schon mal was verraten, als dass wir in unserer internen Runde ja langsam anfangen, darüber nachzudenken, wie es auch mit der goldenen Schindel weitergeht. Da will ich aber noch nicht zu viel versprechen. Ich sage nur, wir reden drüber. Also vielleicht gibt es da irgendwann dann auch noch mal was Neues. Ja. Und insofern kann ich nur alle unsere Zuhörerinnen ermuntern, bei Stories of Austria, bei Böses Blut und vielleicht auch bei Epochentrotter mal rein zu hören und es auf den verschiedenen Social Media Kanälen zu folgen und so einfach mitzubekommen, was es so Neues gibt, aber auch gerne bei allen anderen Geschichtspodcasts, die hier bei Hinter der Geschichte schon aufgetreten sind, gerne mal reinzuhören. Ich mache es deswegen von meiner Seite kurz. Schaut, wie gesagt, gerne auch bei dem Podcast-Feed von Hinter der Geschichte vorbei, wenn ihr das nicht schon tut. Da kriegt ihr nämlich einfach alles mit. Und damit sage ich, macht's gut und ciao, ciao und übergebe als nächstes an Jan das Wort.
Ja, was soll ich sagen? Kann mich da anschließen. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich fand es einen ausgesprochen heiteren Abend und konnte kaum glauben, als ich gerade auf die Uhr geguckt habe, wie lange wir hier schon unsere Zeit vertrödeln. Aber gerne wieder, jederzeit. Ja, schönen Abend euch.
Kati?
Ja, also ich bin zwar noch da, auch wenn man mich nicht sehen kann. Na, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich danke euch beiden und natürlich auch den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern und kann nur ermuntern, also wiedergeben das, was der Marvin gesagt hat, und zu unterstützen die Leute, die auch richtigen Content, echten produzieren, wo echte Menschen dahinter stecken, wenn ihr das auch mögt, natürlich. Das war's von meiner Seite.